Herzlich willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 201, oder?
Episode Was? 201, gesponsert von
Piep Piep. Du hast mich gerade bei Death Note Chapels gehört.
Kriegst du Geld von dem Konzern, wo wir uns die ganze Zeit von löschen? Oder
Ich würde von Meta kein Geld nehmen, glaube ich. Und wenn, dann würde ich sofort an Lobby Control spenden. Was haben wir denn heute auf unserer linksgrün versifften Agenda stehen? Fangen wir mit Elon Musk Bashing an oder gehen wir direkt auf FDP mit Jan Böhmermann? Wo fangen wir an?
Erklär mir erstmal, was du von LinkedIn die Tage gelernt hast. Also glaubt LinkedIn jetzt, dass du ein Bot bist?
Ich möchte nochmal die Leserbrieffraktion besser verstehen eigentlich.
Olaf,
genau. Lieber Olaf. Olaf hat eigentlich angekündigt, dass er uns nicht mehr hört. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, er hört uns doch noch. Und was ich gern verstehen würde, Olaf hat uns, wir sagen natürlich nicht, wie Olaf weiter heißt und so, aber Olaf hat uns, Sekunde, finde ich das noch?
Er ist komplett irrelevant.
Also betreff linksgrün versiffte Agenda. Und das Interessante ist ja, wenn man LI liest, dann baut mein Gehirn im Kopf schon genau zusammen, wie das weitergeht. Weil du weißt, die Leute haben irgendwie einen zwanghaften Drang, in dem Moment, wo sie links anfangen, kommt definitiv grün und versifft dahinter. Das würde ich schon mal gern verstehen. Also sagen, wie man diese zwanghafte Krankheit nennt, dass man keinen Teilsatz mehr mit links anfangen kann, der nicht mit grün versifft aufhört. Das finde ich interessant. Und dann schreibt Olaf als Feedback, nehme ich an, Subject linksgrün versifft Agenda, dann Message Buddy, hey Leute. Das lese ich jetzt. Also hey Leute, wollte gerade die 200. Sendung hören und muss mir dann minutenlang euer ideologisches Geschwafel anhören. Eure Polemik über Trump und Musk entspricht genau dem, was ich verachte. Ich dachte, ihr würdet einen Business-Podcast machen und nicht eure Ideologie verbreitern tatsächlich. Also hat sich damit mit dem Anhören. Na gut, also das war vielleicht mit Fat Fingers auf dem Handy geschrieben, deswegen wollen wir auf die Grammatik und Rechtschreibung jetzt nicht eingehen. Aber was ich mich schon frage und worauf ich noch keine Antwort bekommen habe, und ich hab Olaf sogar geantwortet und wirklich gefragt, ich meine es ganz ernst, es klingt jetzt natürlich ein bisschen lustig, aber ich würde wirklich gern verstehen, was einen bewegt, sowas zu schreiben, also ohne jegliches sachliches Feedback, sondern nur so, ich mag das nicht, ich hasse das, ihr müsst das anders machen, aber ich sag euch nicht wie, sondern, also keine Argumente, keine, welche Fakten nicht passen, was haben wir falsch, sondern einfach, so geht das nicht, ich hasse das, ich höre nicht, also hofft man, dass, also wenn man sagt, ich gehe, dann ist ja auch, dann selbst wenn wir jetzt auf diese Drohung sagen, wäre das eine ernstzunehmende Drohung, dass Olaf uns verlässt, dann würde er nicht mitbekommen, ob wir darauf eingehen. Wir könnten das ja jetzt ernst nehmen. Also ich nehme an, er möchte, dass wir das anders machen. Also dass wir sagen, unsere Ideologie rauslassen und einen Business-Podcast machen, was auch immer Olaf darunter versteht. Aber dann würde er es ja jetzt nicht mehr mitbekommen, weil er hört uns ja nicht mehr. Sagt er. Wenn er uns doch hört, Olaf, wir machen alles so wie weiter. Aber wir mögen wirklich, wenn Leute auch mit anderen Meinungen uns Feedback geben, aber mach das bitte irgendwie konstruktiv, dass wir auch wissen, was wir anders machen sollen. Und nicht nur, mach das nicht. Wir sind nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wir sind auch nicht Schiedsrichter bei der WM, so, wir müssen nicht neutral sein, sondern wir haben irgendwie eine Haltung und eine Meinung. Und die wird es leider auch geben, aber man darf die in Frage stellen. Und wenn da gute Argumente kommen, dann gehen wir darauf vielleicht sogar auch ein. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum man seinen Hass so an einem Sonntag, das war an einem sonnigen Sonntagvormittag oder Mittag, warum man da so seinen Hass entlädt, das verstehe ich. Vielleicht geht es ihm danach besser, ich weiß es nicht.
Ja, und ich meine, was wir halt nicht erzählt haben, ist, wir wollten ja eigentlich nach Folge 200 aufhören und haben uns jetzt nochmal zusammen telefoniert und gedacht, okay, jetzt machen wir nochmal weiter. Ne?
Mit mehr Haltung aber und weniger Business.
Ja, also.
Das ist so, also was mir, ich habe ja mehr als ich sollte darüber nachdenken. also vielerlei Dinge. Also A, diese Ideologiebegriffe, der ist ja auch so ein bisschen overused. Das ist ja jetzt alles Ideologie, was die Gegenseite sagt, ist per se heutzutage Ideologie. Ich frage mich immer, ob die Leute, die das schreiben, wissen, dass der Ideologiebegriff von Karl Marx geprägt wurde. Mein Gefühl ist auch, dass die Gegenseite oder was auch immer, ich weiß ja nicht, was die Gegenseite ist, weil wir keine Argumente hören, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das der pure Materialismus ist und so nachvollziehbar, als man sich das vorstellt. Also als das ist nicht die komplette Gegenseite der Ideologie, welche auch immer man vermutet bei uns wäre. Und was ist das Organ, was einem eigentlich wehtut, wenn man eine andere Meinung hört? Also, dass man das nicht mehr, kommt das mit dem Alter oder hängt das davon ab, wo man wohnt oder was man sonst in seinem Leben macht? Ob die Frau nicht da ist und man niemanden zum Schlagen hat oder wann fängt das an, dass man andere Meinungen nicht mehr ertragen kann? Das Verstehe ich auch noch nicht.
Ich glaube, es ist hauptsächlich ein männliches Alterproblem.
Kann nicht so schwer sein, ein paar Typen zuzuhören, die mal was anders sehen. Und wenn man es anders sieht, dann kann man ja schreiben, was man anders sieht. Aber einfach zu sagen, ihr seid scheiße, weil mir die Meinung nicht passt, also das nicht mehr ertragen, also nicht zuhören zu können, weil es einen so innerlich zerfrisst, dass man das rauslassen muss und dann so einen Leserbrief schreiben muss, das verstehe ich nicht.
Ja, vor allem, es also, war ja Leserbriefe jetzt eine harmlose Folge, Fall, aber
mit,
oder?
Gern mit Argument. Ich weiß auch nicht, ob ihr die ersten zwei oder die 199 davor nicht gehört habt. Aber wie auch immer, wir wollen ja gar nicht wir bitten sogar explizit um mehr Leserbriefe, aber bitte mit irgendwas, worauf man auch eingehen kann oder wo wir auch was bei lernen können oder wir liegen ja bestimmt ganz oft falsch, aber so wird's schwer, Olaf, mit uns. Vielleicht werden Olaf und wir auch getrennte Wege gehen müssen.
Ja, ich gehe davon aus, dass irgendwie Olaf am Freitagabend sehr schnell über die Autobahn nach Hause gefahren ist, dann Böhmermann geguckt hat, schlechte Laune bekommen hat, dann ins Bett gegangen.
Du hast ja Böhmermann letzte Mal angeteasert, also was ist da passiert?
Ja, und dann am nächsten Morgen hat er halt uns gehört und hat dann gesagt, jetzt Böhmermann und jetzt noch.
Steckt alles unter einer Decke.
Alles unter einer Decke, dieser linksgrün versiffte öffentlich-rechtliche Podcast-Mafia.
Genau, also wenn Olaf uns nicht hört, wir werden ja weiter von der Antifa bezahlt. Aber wie fandst du jetzt hier den, wie heißt das, Böhmermann?
Satire, boah, ganz witzig.
Ich fand es ein bisschen grenzwertig, ehrlich gesagt.
Echt?
Also man kann das natürlich übertragen, also was es ging um die, im weitesten Sinne über die Klimakleber, die neue Klimaterroristen-Mafia. Und um das, also wie ich das verstehe, ad absurdum zu führen, hat er dann die NSUFD, wie hieß das, was hat er rausgemacht? Die
RF?
Also die R, es geht darum, also es wird tendenziell konservativ eingestellte Politiker lassen sich gerade dazu herab, dass sie so sagen, das ist hier die neue RAF, diese Klimakleber und so, das mit Terrorismus gleichsetzen und so weiter. Daraufhin hat er dann die RAFDP gemacht. Und also ich verstehe schon, dass das eine Überspitzung ist und die Absurdität vielleicht zeigen soll. Aber ich glaube, was schwer ist, ist so ein bisschen es ist einfach, ich glaube, es ist taktisch und strategisch nicht schlau, als öffentlich-rechtliches Magazin da so doch relativ einseitig auf einer Partei rumzacken. Und mein Gefühl ist, dass das nicht, ich glaube bei der Heute-Show oder so ist anders, da ist auch wirklich jeder mal dran. Ich habe nicht das Gefühl, dass es beim Neo-Magazin Royal so ist. Das wirkt ein bisschen tendenziös und im Gegensatz zu uns, glaube ich, muss man da schon ein bisschen zumindest verstehen, dass man der Gegenseite da, oder der Gegenseite, weiß nicht, ob die von anderen Gegenseite denken dabei, aber dass man einer gewissen Fraktion der Zuhörerschaft da auch viel Futter einfach gibt. Und das andere, was ich echt problematisch finde, ist, dass es ja immer so eine Mischung zwischen kompletter Satire und tatsächlicher Aufklärungsarbeit ist. Also manchmal machen sie guten investigativen Journalismus, der durchaus auch wertvoll ist. Auch der oft tendenziös, glaube ich. Und das würde ich generell kritisieren. Aber da das für manche Leute, glaube ich, auch nicht mehr einfach dann auseinanderzuhalten ist, was dann wirklich, was ist wie ernst gemeint und was ist nur noch Satire? Und ich würde sagen, die letzte Sendung war überwiegend Satire. Ich finde es ein bisschen schwer und nicht so mega glücklich. Aber ja, ich finde es auch albern, irgendwelche Klimaprotestler mit der RAF gleichzusetzen. Aber
ja, er wollte halt da so einen Spiegel vor sie setzen und das ein bisschen thematisieren. Und ja, ich fand es gab aber ja mal eine
Frage
Zeit.
Die Frage, die unbeantwortet bleibt, ist ja, warum jetzt ausgerechnet die FDP? Es sind ja auch hauptsächlich CSU-Politiker, die das nahelegen und irgendwelche Konservativen von der CDU.
Ja, findest du nicht, dass die FDP am meisten dagegen steht, dafür ist, dass die Straßen schnell wieder frei sind in der Stadt und so? Ja. Ich meine, die sind halt schon leicht angreifbar und am Ende macht er halt Entertainment. Ich fand es gab ja eine Zeit, da hat er einfach so ein bisschen Entertainment gemacht. Jetzt ist es ja schon fast so, ja, Sniper-Schießen gegen persönliche Leute, so. Das finde ich auch ein bisschen grenzwertig, aber ich finde es schon ganz witzig. Und als Öffentlich-Rechtlicher gegen Springer und FDP zu sein, finde ich auch in Ordnung. So, in der aktuellen Zeit.
Also ich glaube, Medien darf man sowieso immer kritisieren, sofern man es halbwegs tatsachengetreu macht. Ich glaube, bei Parteien muss man schon so ein bisschen darauf achten, dass man auch überall den gleichen Maßstab anlegt. Aber ich glaube, er hat sich unnötig Kredibilität und wie heißt das? Cloud-Punkte verspielt dabei, so ein bisschen.
Ja, ich glaube, er macht es genau wie Elon. Er versucht die ganze Zeit zu
checken, oh, was wie weit... Überleitung hinschmeißt heute schon die zweite.
Ja, und du machst sie kaputt, nee, mein komm, Freund Kass, hier.
Weil das war
so werden Lob. Wir es nie schaffen, 400 Folgen aufzunehmen.
Das war groß, hast du vorangemacht.
Aber er, also er versucht halt
politische Ecke ist jetzt vorbei, also die ganz politische Ecke, jetzt kommt die Elon-politische Ecke.
Genau.
Und Glück für alle, hat sich eigentlich eine nicht Elon-Folge gewünscht heute.
Ja, oder wolltest du das schon? Ja, aber er versucht halt, wie Elon, seine Grenzen, wie so ein kleines Kind zu gucken, wie weit kann ich gehen? Wie viel Schokoladeneier kann ich essen, bis die Eltern richtig sauer werden?
Ja, das ist jetzt ein bisschen beleidigend gegenüber dem kleinen Kind, aber ja.
Und das checkt er halt so. Wie viel Kunstfreiheit kann ich machen, bis alle ausflippen? Und wie viel kann ich machen, bis die Öffentlich-Rechtlichen mich hier rauswerfen? Und genauso versucht es Elon ja auch. Er versucht ja zu schauen, okay, wie hart kann ich Apple provozieren, dass sie mich hier rauswerfen? Also es scheint ja so ein bisschen zu sein, das musst du mir nochmal erklären, wie dieser ganze Deal überhaupt aufgebaut ist. Aber aktuell sieht es so aus, für mich, dass Elon einfach guckt, okay, wie kann ich so viel wie möglich Value kaputt machen, damit ich es dann vielleicht nochmal neu aufbauen kann.
Genau. Also eine der wichtigsten Lektionen im Leben ist, oder ich glaube, was ich für sehr wichtig halte, ist, im Englischen nennt man das Picking Battles. Also du kannst nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen und deswegen sollte man sich nicht mit jedem anlegen und einigermaßen sinnvoll, ich glaube, es kommt sogar aus Sun Tzu oder so, The Art of War, also aus diesem klassischen Werk der Kriegsführung. Also es ist sehr wichtig, welche Gefechte man eingeht und welche nicht. So, nicht alle sind wichtig und nicht alle kann man gewinnen und die man gewinnen kann und die wichtig sind, zu selektieren, ist glaube ich sehr schlau. Und mein Gefühl ist, dass Elon Musk nicht sehr gut darin ist, gerade das auszuwählen oder generell vielleicht auch so ein bisschen seine Fähigkeiten beschätzt. Auf jeden Fall ist es natürlich, dass ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich hatte in meinen Notizen für eine der vorigen Sendungen drin, dass ich nicht so richtig verstehe, warum Twitter überhaupt noch auf Apple ist. Oder darüber wollte ich gerne mal sprechen, aber das kann man jetzt verschieben oder beziehungsweise wird das jetzt eh Thema. Aber es ist jetzt so, dass auf jeden Fall Elon heute über Nacht relativ kleine Kriegsansage an Apple gemacht hat. So in der üblichen Art, mit so einer Art Tweetstorm, hat verschiedenste Tweets, also ein Meme, das ganz relativ klar sagt, wenn er die Wahl hat zwischen 30% an Apple zahlen und einen Krieg anfangen, dann würde er den Krieg nehmen. Unter anderem hat aber auch dann getweetet, also ich weiß gar nicht, jetzt fehlt mir wieder die richtige Timeline, ehrlich gesagt, aber wir sagen es einfach mal nacheinander in eventuell nicht chronologischer Reihenfolge.
Kannst du dich mal besser auf den Podcast vorbereiten? Das hören jetzt mittlerweile 400
Leute. Ja, ich weiß, Entschuldigung, meine ich muss da noch einen anderen kleinen Podcast über 2,5 Stunden machen, deswegen hat er die Zeit ein bisschen gelitten. Also Ade behauptet, Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America? Fragezeichen. Also Apple hat aufgegeben, die Werbung, ich übersetze es jetzt nochmal für Jan. Jan hat sich letztes Mal beschwert, dass die meisten Leute zwar Englisch sehr gut können, aber er nicht, deswegen muss ich es mal extra übersetzen. Also Apple hat überwiegend aufgehört, Werbung zu betreiben auf Twitter. Ob sie denn Free Speech, Meinungsfreiheit hassen würden? Und gleich darunter, what's going on here, Tim Cook? Also nicht, dass nur Apple sich angefeindet fühlt, wir ziehen direkt auch den CEO mit rein.
Ja, das habe ich letzte Folge falsch erklärt. Das wurde mir auch gezeigt. Also Apple hat noch nie getweetet, aber hat schon immer Werbung auf Twitter gemacht. Und ich habe die letzten Tage ein paar Screenshots bekommen.
Sie waren der größte Advertiser im Q1, glaube ich sogar. Mit 4% des Overall Spending kam allein von Apple. Was Sinn macht, ist die größte Firma der Welt, die wertvollste Firma der Welt.
Ja, aber finde es trotzdem erschreckend, dass Apple mit diesen ganzen Firmen da Werbung macht. Die sollten lieber Podcast-Werbung machen.
Ja. Aber nicht bei mir. Komischerweise, also bei dir, komischerweise gibt es ganz viele Menschen, die über Black Friday Apple-Werbung auf Twitter gesehen haben. Elon Musk hat ja auch gesagt, ich sage übrigens nicht mehr Elmo Musk jetzt. Und das ist albern.
Wegen Olaf.
Egon Trust finde ich inzwischen richtig gut. Egon Musk habe ich bei Twitter, glaube ich, habe schon wieder den User vergessen, aber vielen Dank schon mal dafür. Egon Musk ist wirklich großartig. Also Elon Musk hat ja außerdem vor einiger Zeit getweetet. Sekunde, das rufe ich jetzt mal auf. Das war schon vor ein paar Tagen.
Oh, ich gebe dir noch 3 Minuten für Elon. Ich bin echt Elon-Fatigue. Ich habe keinen Bock mehr.
Ja, ich teile mich. More and more over time, as we who closer to the truth, Twitter will earn the trust of people. Und er sagt ja, das wird so die beste Source of Information und Wahrheit überhaupt, Twitter. Und offensichtlich stimmt weder der Fakt, dass Apple einen Großteil des Advertising eingestellt hat, noch natürlich, dass sie irgendwas gegen Free Speech hätten. So, dann hat er gleichzeitig auch disclosed, dass Apple schon seit einigen Tagen sich Twitter genau anschaut. Da könnten irgendwelche Gruppen wieder eine Rolle spielen, die Minderheiten vertreten und sagen, das wird jetzt nochmal ein gefährlicherer Playground irgendwie, weil hier die Rechte von Minderheiten schlechter geschützt sind. Alle möglichen Arten von Neonazis, Holocaust-Leugnern, Antisemiten etc. Also es gab ja so eine Generalamnestie jetzt, dass sie alle Leute, die jemals gebannt worden sind, wieder kommen dürfen. Und sagen, das macht es jetzt nicht schöner auf Twitter höchstwahrscheinlich. Und da gibt es durchaus auch Gruppen, die versuchen, dann große Advertiser zu lobbyieren. So oder so hat Apple und Google auch so ein Review in die App gestartet und schon Twitter benachrichtigt, dass sie under Review sind. Offenbar. Und worauf Elon dann Elon Musk dann außerdem getweetet hat, did you know Apple puts a secret 30% tax on everything you buy through their App Store? Also wusstest du, dass es eine geheime 30% tax ist? Also Hörer von Doppelgänger wissen seit 2 Jahren, dass es keine geheime, sondern eine sehr öffentliche Apple-Steuer auf alles, was du im App Store kauft, gibst. Genau genommen ist es nur, wenn du auch da meint das mit der Information und Wahrheit nicht ganz so ernst. Genau genommen ist ja so, dass man wenn man mehr als 1 Million verdient, muss man 30% abgeben, das nur im ersten Jahr oder auf digitale Güter. Bei Subscription ist es nach einem Jahr nur noch 15%. Dafür kriegt man gute Distribution und eine hohe Sicherheit. Ist Apple ein Duopol mit Google zusammen? 100%. Benehmen sich wie ein Monopolist im iOS-Markt 100%. Ist der Preispunkt fair? Das müssen Gerichte entscheiden, das haben sie entschieden. Bisher ist noch niemand durchgekommen, das anzukämpfen. Ich persönlich glaube, eine Möglichkeit, Sideloading zu betreiben, also Apps am App Store vorbeizuladen, und dann muss man halt überlegen, ob die genauso sicher sind. Hast du dir irgendwann mal ein Virus runtergeladen über einen App Store?
Mm-mm.
Ja, also ich glaube, der Konsument, die Konsumentin bekommt schon etwas dafür. Ob das 15 oder 30% wert ist, ist eine andere Frage. Also das verstehe ich schon, dass da gibt es auch immer wieder, also gerade für Künstler, glaube ich, die deren Spotify-Sachen dadurch auch reduziert werden und so weiter, ist es, glaube ich, nicht geil. Wie auch immer, das haben wir mehrmals schon besprochen, wie wir darüber denken, und da sind wir auch keine großen Fan von Apple. Aber ich glaube, was er jetzt eigentlich versucht zu machen, ist, dass er, ich weiß nicht warum, aber so spät rausgefunden hat, dass von seinen $8, die ja Nutzern abnehmen wollen, nur 5,60 Dollar übrig bleiben, nachdem Apple seinen Share bekommen hat. Lustigster Tweet übrigens, wir haben nicht so viel Zeit. Da haben wir nur 3 Minuten. Also lustigste Tweets habe ich alle getweetet unter pip_net auf Twitter.
Damit da endlich mal wieder ein bisschen was passiert.
Tut er so, als hätte er über Nacht gelernt, also erst wacht er auf, wollte Twitter kaufen, wacht auf und sagt, huch, da gibt's Bots. Also meine Hypothese war, ich will die Firma kaufen und von Bots befreien. Und dann, die haben ja so viele Bots. Und jetzt sagt er, hat eins der größten App-Businesses der Welt gekauft, will es in Subscription-Business transformieren und sagt, what? Die App-Stores wollen Geld, wenn man Subscription-Business über einen App-Store abschließt? Also ist der dumm? Will er seine Follower verarschen? Oder also diese Text ist nicht secret, sondern die steht in der AGB drin, die ist 100.000-fach in News beschrieben, keine Ahnung. Also ich glaube, was er tatsächlich machen will, er will natürlich die Öffentlichkeit auf seine Seite bringen. Ich glaube, er weiß, dass er von Apple bestenfalls eine sehr scharfe Abmahnung bekommen wird für was inzwischen auf Twitter möglich ist. Und er will den Eindruck erwecken, dass es ein kommerzieller Krieg ist, also dass es irgendwie um die 30% geht und was weiß ich. Obwohl es eigentlich ein politischer ist, weil was Apple hervorbringen wird, ist, dass es ein Lack of Moderation gibt. Also in den App-Store-Bedingungen steht, dass man gewisse Mindestanforderungen an Moderation hat, also dass irgendwie Hate Speech und so weiter nicht ewig online bleiben darf. Das wird Apple zu Recht Terms of Service ankreiden, nehme ich an. Ich frage mich aus der Porn-Sicht schon längere Zeit, warum Twitter überhaupt auf dem App-Store ist, weil es relativ einfachen Zugang zu Porn bietet. Nach meinem Verständnis, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, als angehender Porn-Experte, es ist, glaube ich, insofern okay, wenn in deinem normalen Feed kein Porn erscheint. Also wenn ich über die Suche sexuelle Inhalte suchen kann, wie bei der Google-App zum Beispiel auch oder bei der Yahoo-App oder bei Bing, ich kann ja überall Zugriff auf Porn, kann ich über viele Apps gelangen. Aber sofern die App selber erstmal keinen Porn zeigt, ist es anscheinend okay. Und bei Twitter ist es ja so, ich muss aktiv danach suchen, um Porn zu finden. In meinen Vorschlägen würde es normalerweise nicht mehr erscheinen. Was übrigens, glaube ich, der Grund ist, warum die ganzen China-Proteste, gerade von höchstwahrscheinlich Chinese State Actors, mit Escort und sexualisierten Inhalten geflattet werden. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Also die auf Twitter, also es gibt diese diese Proteste in Shanghai, Urumqi, Wuhan und so weiter gerade gegen die Corona-Politik in China, die Zero-Covid-Politik. Und darüber gibt es Berichte auf Twitter. Und unheimlich viele Twitter-Accounts fluten diese Hashtags und Städtenamen mit Content, der eine Mischung ist zwischen den Städtenamen und sexualisierten Inhalten. Also sind irgendwie Escort-Sachen, nackte Frauen und so weiter. Es gibt im Spreeblick, ist das glaube ich, oder Johnny Häusler oder Netzpolitik, irgendwo gab einen guten Artikel dazu. Die haben bestimmt noch in die Shownotes. Wie auch immer, auf jeden Fall ist das glaube ich der effektivste Weg, Sachen zu silenzen, zu unterdrücken, indem du irgendein Hashtag so viel mit sexualisierten Inhalten verbindest, dass er gefiltert wird von Twitter, damit es eben nicht in den normalen, zum Beispiel in den Trending-Hashtags und so weiter erscheint. Dadurch kannst du wahrscheinlich filtern.
Ich sehe gerade ein Video auf Twitter von einem Feed aus China mit Twitter und da ist es komplett voll mit Frauen. Also ist alles auf Chinesisch und da siehst du nur irgendwelche wenig angezogenen Frauen vor Spiegeln Fotos machen.
Okay. Wo kamen wir her? Achso, also ich glaube, wenn man wollte, kann man sicherlich einen Case machen, dass man, warum Twitter nicht den App Store Guidelines entspricht. Wie auch immer. Mein Gefühl ist, Elon Musk möchte jetzt, weil er weiß, das Problem wird kommen. Deswegen greift er Apple an, von wegen sie supporten Free Speech nicht oder hätten gar was dagegen. Eigentlich weiß er wird ein Problem bekommen mit der 30% Tax, weil nämlich das nicht genug von seinem 8 Dollar Abo übrig bleibt.
Aber sein 8 Euro oder 8 Kann Dollar Abo kämpfen? Ist doch auch komplett irrelevant. Also es ist ja so relevant wie die 5%, die Lollipop nimmt. Ob ich davon jetzt noch 30% an Apple abgebe oder nicht, ist komplett irrelevant.
Naja, ich meine, es ist 30%, aber ja, eigentlich kannst du, ja. Ich meine, das andere Problem ist, dass die Hälfte der Advertiser inzwischen weg sind, angeblich. Und Apple allein 4% war. Aber angeblich soll die Hälfte inzwischen weg sein. Und also, dann hat er noch geschrieben, also der nächste Schritt ist dann Full Conspiracy Theory. The Twitter files on free speech suppression soon to be published on Twitter itself. The public deserves to know what really happened. Also die Twitter files über die Unterdrückung von Meinungsfreiheit werden bald auf Twitter selbst publiziert werden. Die Öffentlichkeit verdient zu wissen, was wirklich passiert. Da schreibt er aber ohne jeglichen Beleg dafür vorerst. Also macht daraus irgendwie eine Verschwörungstheorie, dass jetzt die großen Medien und Apple und was weiß ich alle gegen ihn und Twitter sind. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, was er macht. Das alles hat bisher so keine größeren Faktengehalt oder Argumente dahinter. Sondern außer, dass es eben eine Secret Text gibt, die jeder kennt, außer ihm anscheinend. Und man fragt sich so ein bisschen, ob er so Herr der Lage ist noch. Und was mehr und mehr Leute, auch das, was ich leider in meinen letzten Notizen hatte und dann jetzt zu oft schon woanders gehört habe, habe ich mir wieder gemerkt, man muss das früher raushauen. Aber was jetzt viel diskutiert wird, ist, ob er nicht, also was tatsächlich passiert, ist, dass der Kurs der Schuldverschreibung, also Twitter wurde ja mit Schulden finanziert unter anderem. Und dann diese Banken, die das, Morgan Stanley und wer das war, die diese Sachen verkauft haben, diese Schulden, also diese Schulden organisiert haben für ihn, die müssen die auch wieder weiterverkaufen an irgendwelche Investoren. Und der Wert dieser Papiere ist angeblich schon sagen, um 50% gesunken. Also wenn du quasi eine Twitter-Schuldverschreibung kaufst, kostet die nur noch 50%. Das heißt, du hast wahrscheinlich irgendwie 12-13% Rendite da drauf, weil das Risiko, dass das komplett ausfällt, das Bankrottrisiko, schon als so hoch eingeschätzt wird inzwischen. Und was natürlich ein krasser Trick wäre, ist, wenn er sagen würde, er weckt den Eindruck, dass Twitter wirklich nah am Bankrott ist, wo er sich ja hohe Mühe gibt, das zu tun, das so schlimm wie möglich erscheinen zu lassen und sich auch möglichst dumm zu benehmen als CEO, dass er dann heimlich oder mehr oder weniger heimlich die Papiere einfach zurückkauft und sich selber der Schulden entledigt. Also theoretisch könnte er mit Eigentümern bei Twitter, vielleicht sogar ein Konsortium gründen, die Schulden wegkaufen und sich mehr oder weniger relativ günstig der Schulden entledigen. Oder sogar, wenn es da Convertible Notes gab, also Wandelschuldverschreibungen, seinen Anteil erhöhen darüber, indem er die Leute erst maximal abschreckt. Alle und den Eindruck erweckt, es wäre eine total scheiß Company, in die sie investiert hatten. Und dann kauft er quasi billig die Anteile seiner Co-Investoren. Das kann man, glaube ich, im Leben nur beschränkt oft machen. Also alle Leute verarschen, mit denen man ursprünglich kooperieren wollte, aber das scheint kurzfristig noch die logischste Erklärung. Also und was noch lustig ist, dann hat er ja auch gesagt, Entschuldigung, das ist jetzt doch ein bisschen länger dauert, er hat auch gedroht, dass wenn gar nichts hilft, wäre auch, dann würde er sich genötigt fühlen, ein Tesla-Phone zu bauen.
Das wird bestimmt super.
Würdest du dir ein Tesla-Phone kaufen?
Nee.
Glaube ich, ist auch nicht so schlimm. Also A, da sind ja schon, da ist Microsoft, Amazon und Facebook dran gescheitert. Und das sind alles keine dummen Leute, die es nicht hinbekommen haben, gutes Phone Operating System oder gute Hardware zu bauen, viel Geld versenkt haben. Und ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, ob du langweilige Industrien, die von Staatssubventionen getragen werden, wie Autoindustrie, Raumfahrtindustrie, disruptieren willst. Sicherlich ist das nicht einfach. Also ich glaube, Autos war wirklich schwer. Aber im Vergleich zu gegen Apple und Google, gegen ein Hardware- und Software-Duo, nee, Software-Duopol mit starken Modes, starken Netzwerkeffekten zu kämpfen, ist eine vollkommene Selbstüberschätzung, glaube ich. Das einzig Coole wäre, er könnte es dann mit, wenn er ein Satellitentelefon draus macht und das tatsächlich mit Starlink verbindet. Ich glaube, es würde viel zu viel Energie verbrauchen bei herkömmlichen Akkus, aber das wäre natürlich lustig, aber ansonsten ist es eine komplette Selbstüberschätzung, glaube ich.
So, Freitag ohne Elon. Versprochen?
Muss Elon fragen. Also meine Notizen sind fertig für heute. Wenn bis Freitag nichts passiert, dann müssen wir meinetwegen nicht drüber reden.
Dann erklär mir lieber mal, was du über LinkedIn die Tage gelernt hast. Hast du den Algorithmus?
Kommen wir irgendwann zum Business? Ich dachte, das wäre hier ein Business-Podcast.
Business machen wir ab Folge 400 wieder.
Ja, wir machen ja immer 200 Folgen nur Politik und grüne Ideologie.
Bis alle Olafs abgeschaltet haben. Und dann fangen wir an, die interessanten Aktienideen wieder zu unterhalten.
Doppelgänger-Ideologie-Talk. Prost, auf die 201. Folge. 201 ist wie die 1. Ist die zweite Staffel.
Day one.
Die ersten 200 waren eine Staffel und jetzt ist die zweite Staffel. Wir trinken wieder Wein endlich.
Mit den Staffeln, das machen wir nicht. Ist mir viel zu kompliziert.
Ja, da kommst du nicht mit. Nee. Wo waren wir?
LinkedIn.
Ja, also es gibt ja viele LinkedIn-Experten, aber jetzt bitte auch nur die echten helfen.
Also die Copywriter.
Genau. Was ich gern verstehen möchte ist, es hat jemand aus der journalistisch wäre übertrieben, also sagen wir publizierenden Szene, auf Twitter die Kritik geäußert, dass die Gen Z, die will nicht mehr arbeiten, die will 4-Tage-Woche und Full Remote und so viel Flexibilität und so. Verstehe ich auch, damit kriegt man billige Likes. Das mag keiner, das nervt mich sogar mich selber manchmal, das nervt viele Leute, die ich kenne, viele Arbeitgeberinnen. Dann habe ich mich trotzdem gefragt, warum ist das eigentlich so und was ist überhaupt das Argument dagegen? Also mit welchem Argument will man sagen, denen steht das nicht zu? Hab den Fehler gemacht, nach Fakten zu suchen und dann findet man relativ schnell, dass seit den 1870er Jahren die Wochenarbeitszeit des Durchschnittdeutschen und der Durchschnittsdeutschen wirklich sich asymptotisch der irgendwie 32-Stunden-Marke oder so annähert. Das heißt, es wird über einen ewigen Zeitverlauf immer, nee, ist nicht asymptotisch, sondern es wird immer weiter niedrig. Also es kommt nicht zum Stillstand, sondern es geht immer weiter runter. Und meine, mit welchem Grund sollte man diese Entwicklung aufheben? Das basiert ja auch auf Produktivitätsvorsprünge. Die einzigen Länder oder die Länder, in denen noch mehr gearbeitet wird, sind unter anderem Russland und Indien. Das liegt daran, dass der Agrarsektor da höher ist. Also die Bauern arbeiten auch in Deutschland. Also wer das hören will, die Debatte habe ich auch bei Defner und Chepitz heute schon ein bisschen länger geführt. Oder da war es keine Debatte. Ich glaube, der Holger hat das auch ganz ähnlich gesehen, glaube ich.
Ich habe den Anfang gehört und habe mitgekriegt, dass du dich irgendwie mit einem Verbrecher im Rollkragenpullover unterhalten hättest bei einer Veranstaltung, die vom Meta gesponsert wurde.
Ja, nee, aber der Heuer kann auch nicht so viel heizen, deswegen hat er einen Rollkragenpullover und ein Wolljackett angehabt. Das hält schön warm.
Weil er deine Aktienideen gemacht hat in den letzten 12 Monaten, oder warum?
Ja, genau. Bist lustig drauf heute. Naja, wie auch immer. Wo waren wir jetzt?
Bei deinem neuen Hobby. LinkedIn. Ja,
also ich glaube, Also A, habe ich noch keinen aus der Gen Z sich beschweren hören, sondern die einzigen, die jammern, sind irgendwelche Boomer, die sagen, früher war alles, früher hat man noch gearbeitet. Also im Zweifel heißt das, ihr eigener Lebensweg war schwerer und deswegen soll es jetzt bitte kein anderer einfacher haben. Die Gen Z jammert, glaube ich, nicht auf LinkedIn rum und sagt, die Jobs sind alle scheiße, sondern die gehen einfach zu den Unternehmen, worauf sie Bock haben. Und da der Arbeitsmarkt so eng ist, ist das einfach nur die Ausübung ihrer Marktmacht. Da regelt der Markt tatsächlich mal. Es ist ein Arbeitnehmer, wenn das ist der Anbietermarkt. Ich würde sagen jetzt, der Arbeitnehmer ist die Anbieterseite. Damit ist ein Anbietermarkt, wo der Anbieter der Arbeitskraft das Sagen hat. Und warum sollten die nicht, wenn die sagen, sie wollen 4 Tage arbeiten, dann können sie 4 Tage arbeiten. Die können wahrscheinlich 3 Tage arbeiten und man müsste sie einstellen, einfach weil es so knapp ist. Also haben sie die Marktmacht, also hat man das zu akzeptieren. Wenn nicht, ist man ein schlechter Unternehmer, eine schlechte Unternehmerin, wenn man das nicht versteht, was die Uhr geschlagen hat. Ich würde auch gerne länger darüber diskutieren, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber ich glaube, das ist total fruchtlos, sich darüber aufzuregen. Also außer, also man kann sich schon, also es ist polemisch und total oder populistisch, weil es natürlich denkt jeder, genau, das wollte ich schon immer mal sagen, das ist doch doof. Warum müssen die nicht 50 Stunden ackern wie wir? Fakt ist ja aber auch, dass es dieser Durchschnitt total albern ist, ne? Weil es gibt Leute, die immer noch 80 Stunden arbeiten und es gibt Leute, die eben deutlich weniger arbeiten. Und eigentlich ist es die liberalste Gesellschaft, die man sich vorstellen kann, nämlich wo es gibt Modelle, die akzeptiert werden, wo Leute 30, 24 Stunden arbeiten. Und es gibt gleichzeitig Leute, die immer noch 70 Stunden leisten wollen und die mehr erreichen wollen, mehr Zeit, sich nichts Schöneres vorstellen können als Arbeiter. Warum nicht allen alles ermöglichen? Aber irgendwie sind komischerweise liberalsten Leute dann auf einmal finden das komisch. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Wie auch immer, das Komische war.
Genau, jetzt erklär uns, was dich richtig aufgeregt hat.
Nee, es hat mich nicht aufgeregt, es hat mich verwundert. Ich möchte das verstehen. Es ist nur meine Neugier, die mich da treibt, dass dann dieser Post hat relativ schnell irgendwie so ein bisschen über 1000, also der Originalpost, sagen diese Echauffierung über die arbeitsfaule Gen Z, hat natürlich relativ schnell, also ist eine also vermeintliche Moderatorin von dem Roten Springer-Format gewesen, die das gepostet hat, hat relativ schnell damit 1000 Likes bekommen, natürlich, so von Leuten, die das schon immer gestört hat.
Also jeder und Olaf hat sich verstanden gefühlt.
Genau, also 1000 Olafs haben das geliked und ich habe dann so sachlich wie irgend möglich so meine These, die ich jetzt auch eben so in Auszügen wiedergegeben habe, darunter gepostet. Unter anderem, dass ich nicht verstehe, was die Argumente dafür sind, diese über Jahrzehnte fortschreitende Entwicklung zurückzudrehen. Also warum muss man auch diesen Fortschritt jetzt noch so reaktionär zurückdrehen wollen, bloß weil man irgendwie wertekonservativ ist. Und das fanden auch irgendwie 600 Leute oder so interessant. Und damit ist man ja natürlich automatisch der relevanteste Kommentar und wird normalerweise ganz oben gelistet, bis das dann über Nacht auf einmal nicht mehr der Fall war. Nach irgendwie 30 Stunden war mein Kommentar dann auf einmal nicht weg, sondern man musste einfach 14 Mal auf mehr Kommentare klicken und dann hat man ihn wieder gefunden.
Unter den meist relevantesten Kommentaren.
Genau, also obwohl die Sortierung weiterhin auf Most Relevant war, war das weg. Nena Schink hat mir glaubhaft versichert, dass sie damit nichts zu tun hätte. Nach meiner Kenntnis wäre es auch gar nicht möglich, das zu tun, ohne den Kommentar zu löschen. Und das hat sie definitiv nicht getan. Oder nach meinem Eindruck nicht getan. Und ich bin auch irgendwie geleitet, ihr da zu glauben. Und jetzt frage ich mich aber, wie das dann trotzdem passiert. Also ist das der LinkedIn-Algorithmus, der irgendwann sagt, so der Kommentar mit dem meisten Engagement, den sortieren wir komplett weg? Oder ist das, weil die ganzen Olafs den reported haben und dann wird er gemutet? Das würde ich gerne besser verstehen. Also wenn
jemand, ich glaube, Olaf hat damit nichts zu tun.
Wenn jemand LinkedIn-Berater ist, gibt es einen Shadowban auf LinkedIn. Das sind, gegoogelt habe ich natürlich schon. Und da finde ich natürlich viele, viele Pseudo-LinkedIn-Berater, die genauso schlecht sind wie Leute, die sich jetzt gerade angesprochen fühlen und schon meinen LinkedIn-Profil aufrufen. Aber so, wenn das jemand wirklich weiß, ich würde es gerne besser verstehen.
Ich habe ja heute auch was gepostet und du hast auch was kommentiert. Und du bist auch der erfolgreichste Kommentar.
Das ist übrigens mein Ziel. Also bei berühmten Persönlichkeiten ist mein Ziel, mindestens halb so viel Engagements oder Reactions zu bekommen wie der Originalpost. Bei weniger berühmten Menschen möchte ich eigentlich mehr Reactions auf meinem Kommentar als der Originalpost haben. Das ist mein kleines geheimes Ziel. So und Wer schafft, was zu posten, wo ich kommentiere und weniger als, also nicht mehr als mehr Reactions bekomme als der Originalpost, der darf mich gerne öffentlich auslachen. Wie war das bei deinem Post? Wie viele Reactions hast du bekommen?
Ich habe 60 Kommentare und 72 Likes oder irgendwelche Emojis bei 23.584 Impressionen im Moment.
Wahnsinn.
Ja, nix hier. Ich wäre armer Schlucker auf Insta. Ich hätte vielleicht ein besseres Foto machen sollen.
Auf LinkedIn meinst du?
LinkedIn. Aber du, ja, du hast natürlich wieder gewonnen hier und hast 99 Likes.
100 steht hier, aber ja.
Und 12 Replies. Bist aber auch nicht mehr ganz oben.
Klick.
Sondern bei mir bist du unter Most Relevant ganz schön weit runter gerutscht.
Ich habe echt einen Shadowban.
Nee, du hast keinen Shadowban, sondern ich glaube, dass LinkedIn das eine zeitliche Begrenzung hat und schaut, wie die Interaktion ist, weil die wollen ja die meisten Kommentare.
Ich bin echt nicht, ich bin bei dir auch wirklich der allerletzte, bin ich der allerletzte?
Du bist das allerletzte.
Ja, aber das würde ja schon, also das habe ich ja auch überlegt, also es gibt verschiedene Gründe, ne? Also der Person würde ich nicht unterstellen, dass sie das gemacht hat. Deswegen glaube ich, dass entweder andere es reported haben oder...
Es hat keiner reported. Es ist einfach der Algorithmus. Es ist zeitlich geregelt, der Algorithmus.
Aber das ist doch vollkommen bescheuert.
Nee, die haben gemerkt, dass du irgendwann keine Kommentare mehr ablieferst. Und also haben deine Kommentare vollgemacht, haben gemerkt, die Interaktion funktioniert dann nicht mehr und haben dann geswitcht auf... Ja, aber
dann spült es Kommentare ohne jegliche Interaktion nach oben, komischerweise. Also nicht in diesem Fall, sondern in dem anderen.
Ja, es ist bei mir jetzt genauso. Bei mir sind jetzt bei Most Relevant auf jeden Fall nicht die relevantesten, sondern eher die neuesten Kommentare.
Also ich mache jetzt mal hier meinen Outlook auf und schreibe jetzt erstmal hier an, wie heißt der Chef von LinkedIn? Ist es noch Reid Hoffman? Nee, der ist weg, ne? Schreibe ich hier an Bill Gates? Nee, Satya Nadella. Schreibe es in E-Mail. Hey, Leute.
Ihr nee, grün versiffte, links versifftes Netzwerk.
Hey, Leute, schreibe ich. Hey, Folks, over at Microsoft. Hey, Folks. I'll never comment again if I get sorted down in your fucking comment feed. Und das wäre immer noch konstruktiver, als was Olaf gemacht hat.
Oh Mann. Ja, ich glaube, Olaf wird uns die nächsten 200 Folgen begleiten.
Für 600 Likes prostituiere mich ich natürlich weiter.
Aber ja, es ist dein neues. Hörst du jetzt überhaupt mit den Fotos auf Google Maps auf? Und ist das jetzt dein neues Hobby in den nächsten Wochen?
LinkedIn ist mein neues Google Maps auf jeden Fall, ja. Da sammle ich hilflose Seelen ein.
Ja. Irgendwann höre ich auch. Ich habe natürlich auch, als ich gemerkt habe, dass du mehr Likes bekommst als ich, habe ich direkt versucht, dich zu bannen, aber es ist mir leider nicht gelungen. Also ich glaube, es funktioniert einfach nicht.
Vielleicht ist es, weil du mich gebannt hast. Weißt du, was ich auch gemerkt habe? Dass ich mit, sehe ich gerade zufällig wieder, mit Sultan Al-Madid von Katar befreundet bin. wo ich nicht weiß, wie ich dazu komme, warum ich das mal angenommen habe.
Vielleicht war es eine Pokerrunde.
Aber ich habe auch ein bisschen Angst, ehrlich, und das zeigt eigentlich schon viel. Ich habe ein bisschen Angst, die Verbindung wieder zu lösen.
Ach so, ich kann das auch keine Angst vor.
Heimlich an. Sehe ich. Ist das der Oberchef? Al-Madid. Sekunde. Networth ist auf jeden Fall ein Vorschlag. Das zählt schon mal. Ich glaube, das ist nur der Investor von Katar oder so. Das ist gar nicht der Oberheini da.
So, sind die Deutschen noch dabei oder sind sie schon rausgeflogen?
Ist noch nicht so weit, glaube ich.
Ja, aber um LinkedIn abzuschließen, ich habe diese Woche auch wieder gelernt, dass jeder gute LinkedIn-Post mindestens 100 DMs hat.
DMs?
Ja, wenn so Nachrichten kommen mit, könntest du das mal liken, kommentieren oder teilen, vielen Dank. Und dann in der Direct Message der eigene Kommentar irgendwie hochgespült wird. Also das wäre jetzt dein nächster Hack. Du schreibst einen Post, merkst du und versuchst den dann noch mehr zu verbreiten, indem du nochmal 10, 20, 100 Leuten irgendwie schreibst, guck mal, hier ist mein Post, würde mich super freuen, wenn du das kommentieren würdest.
Nee, das ist ja Arbeit. Machen das Leute?
Ja.
Doch, ab und zu, habe ich schon mal ab und zu gehabt, ja.
Kommt immer wieder vor, finde ich irgendwie ein bisschen lame. Aber alles für die Likes und für den Fame. Sollen wir ein bisschen über Angel Investment sprechen? Wir haben eine Frage von so einem Consultant, der jetzt seine ersten 100.000 hart erarbeitete Euros in Startups investieren möchte.
Ja, ist eine einfache Frage, kannst du vorlesen.
Ja, ich würde es einfach komplett vorlesen, brauchen wir es glaube ich gar nicht. Also er hat 100.000 Euro, es wäre nicht schlimm, wenn das Geld weg ist, würde gerne 4 Tickets machen und fragt, was so deine Learnings waren. Also bei welchen Überlegungen es geklappt hat und bei welchen vielleicht auch nicht. Also deine Hits und deine Fails beim Angel Investments.
Naja. Also er sagt vor allen Dingen erstmal, dass er versteht, dass man eigentlich 20 Investments machen sollte, weil Venture Capital, auch Business Angel oder Angel Investor Investing ist ein Hit-Business. Das heißt, man wird den größten Teil des Geldes verlieren. Deswegen muss man seine Hit-Rate, nicht die Hit-Rate, aber die Wahrscheinlichkeit, einen Hit zu haben, einen Home-Run zu haben, erhöhen, indem man 10, 20, 30 Investments macht. Und so mit 100.000 bei einem Durchschnittsticket von 25 käme man eben nur auf 4. Das ist seine berechtigte Sorge. Was ich verstehe, ist, dass er sagt, er möchte das machen, um exponentiell zu profitieren vom Consulting, weil wenn du irgendwie als festangestellter Consultant kriegst du halt, oder selbst als Freiberufler kriegst du halt deinen Stundensatz, aber du, selbst wenn du irgendwie für, sagen wir mal, was nehmen wir denn mal, so ein durchschnittliches vielleicht 2.000 Euro am Tag dich verkaufst, dann kannst du halt maximal 400.000 minus Kosten, Gebühren, Steuern und so weiter machen. Hast du immer noch ein ganz nettes, aber tatsächlich kann man nicht 5 Tage die Woche als Consultant arbeiten, glaube ich. Also dann hast du eigentlich dann auch nur 100.000 oder netto 60.000, 80.000 Gehalt, selbst wenn du für 2.000 Euro am Tag dich verkaufst. Und würde man jetzt aber seine Zeit mit Unternehmen verbringen oder investieren, kann man halt auch unternehmerisch an deren Erfolg partizipieren, also auch exponentiell mitwachsen. Das ist schon ein schlauer Gedanke. Also den habe ich mir natürlich auch ganz am Anfang gemacht, wie das ginge. Und also eine Möglichkeit, oder es gibt zwei Möglichkeiten, die ich jetzt sehe. Also wie, man hat nur 100.000 und möchte trotzdem damit anfangen. 3 Sachen würde ich sagen. Also das erste ist, natürlich kann man sagen, so wie man auch bei einem Investmentplan sagt, ich weiß ja nicht, ob jetzt der richtige Zeitpunkt zu investieren ist, sondern ich mache einfach jeden Monat das, was ich übrig habe, investiere ich. Und er wird, wenn er so ein guter Consultant ist, sicher jedes Jahr irgendwie 20.000, 30.000 übrig haben. Das heißt, er kann einfach sagen, er macht jetzt 2, 3 Investments und dann macht er jedes Jahr 2 weitere oder so. Und so kommt er dann über 10 Jahre doch auf die 20. Dann würde es ja funktionieren. Man muss ja nicht die 20 im ersten Jahr machen, ne? Also man kann durchaus sagen, ich investiere über einen Zeitraum von 5, 6 Jahren und ich möchte 3 Investments pro Jahr machen. Also ich muss irgendwoher diese 75.000 auftreiben. Das wäre eine Möglichkeit. Und manchmal kriegt man auch Geld zurück, wenn man Glück hat. Die zweite ist, dieses 25.000er Ticket, das ist schon so eine Secret, würde Elon Musk sagen, so eine Secret-Untergrenze. Also das ist das große Geheimnis unter Angel-Investoren ist, dass man unter 25.000 eigentlich nicht investieren kann. Tatsächlich gibt es aber durchaus immer mal wieder auch Leute, die kleinere, ich glaube, habe ich das in letzter Zeit mal gemacht, weiß ich nicht, aber das ist jetzt nicht vollkommen untypisch, dass man auch mal irgendwie 10 oder 5, untypisch ist es schon, aber es ist nicht unmöglich, dass auch mal jemand, wenn er dann vielleicht dafür an irgendeinem Thema mitarbeiten kann, also vielleicht arbeitet er im Consulting ja an Regulierung oder an FMCG oder an Marketing oder an Compliance und kann irgendwo mithelfen, dann kann man vielleicht auch mal kleinere Tickets machen und sagen, dafür schmeiße ich noch 2, 3 Stunden rein und vielleicht kann man diese 100.000 einfach mehr splitten oder die 100.000 plus, was dann noch demnächst kommt und dann kleinere Tickets machen und ein bisschen Arbeit mit reinwerfen und dann kann man auch weniger investieren. Und das dritte ist sozusagen der Broke Angel Approach, der, haben wir auch schon mehrmals erzählt, mir jetzt auch nicht ganz fremd ist, dass man einfach sagt, eigentlich bin ich ja ein Consultant und dummes Geld könnt ihr auch woanders herbekommen, sondern eigentlich ist das, was ich, wenn ich ein guter Consultant bin, ist die Hilfe, die ich leisten kann, vielleicht sogar wertvoller. Also committe ich mich lieber, keine Ahnung, bei 25, ich committe mich 12 Tage, also zum Beispiel 3 Jahre, einmal im Quartal einen Tag mit der Firma zu verbringen, für ein Coaching, für einen Kundentermin oder wo auch immer ich helfen kann, für ein Marketing-Review. Und also ich als Broke Angel investiere ich meine Zeit statt mein Geld. Oder man mischt das, bei einer einen Firma investiert man Geld, bei einer anderen Zeit. Und so kommt man vielleicht trotzdem auf seine 20 Tickets insgesamt. Das wären so, um dieses Geldproblem zu lösen, meine ersten Ideen. Ja, und das waren auch damals meine Überlegungen. Also ich bin da natürlich so reingestorben und habe mir das nie so genau überlegt, sondern machte auch nur nachträglich irgendwie Sinn draus. Aber ich glaube, so würde ich das angehen. Hast du noch schlaue Ideen?
Wenn es jetzt nicht geklappt hat, wann hat sich denn mehr...
Also Glückler ist zum Beispiel ein guter Beweis, dass man auch weniger als 25.000. Der kommt oft und sagt, kann ich mal 52 Euro machen.
Genau, ich mache immer nur so Mini-Mini-Tickets. Und ich habe die letzten Zeit, also...
Bei Glückler sind die Notargebühren oft höher als das Investment.
Ja, und den Overhead, den man mehr
hat. Drei Gründer lachen gerade von Zuhörern. Nein, Spaß. Bitte?
Aber ich habe bei den, so dieses Angel-Klima hat sich ja auch ein bisschen verändert, ne, durch die Bewertungen jetzt. Also wenn man vor einem Jahr oder vor zwei Jahren durch Berlin gelaufen ist, dann haben die Leute irgendwie ihre ganzen Investments aufgezählt und gesagt, ich bin da drin und waren mega stolz auf die ganzen Investments, die sie getätigt haben. Wenn man jetzt die letzten Wochen so mit ein paar Leuten spricht, dann Feedback an mich war fast von jedem, ja, hätte ich letztes Jahr mal lieber ein bisschen weniger gemacht. Also ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man nicht 100% in dieser FOMO-Phase da irgendwie alle Investments mitnimmt.
Ja, also man muss auch, also die Startup- und Technologieszene scheint, ist noch ein bisschen jung, das zu beurteilen, aber es scheint sehr zyklisch zu sein. Also es gibt Boom- und Bust-Cycles. Eigentlich ist es nicht so jung, es ist relativ evident, dass es Boom- und Bust-Cycles gibt. Und man muss schon Through-Cycle investieren, also in guten und in schlechten Zeiten, um gut Ergebnis. Es gibt in beiden Zeiten durchaus gute Investments. Es ist natürlich deutlich schwerer, 2021, wenn du jetzt 2021 und 2022 investiert hast, oder 20 bis 22, dann wird es schwerer, nochmal einen guten Multiple auf dein investiertes Kapital zu bekommen. Es sei denn, du hast eben eine sehr gute Company getroffen, dann ist es fast egal. Also das Gute beim Angel Investment ist, okay, ich schmeiß alles weg, was gerade gesagt wird. Das Gute am Angel Investment ist, dass eigentlich egal ist, in welcher Phase du, wenn du als Angel und nicht als VC investiert hast, dann investierst du so early, dass eigentlich in allen Phasen dein Outcome relativ gut ist. Entweder gehst du halt pleite, so, das kann immer passieren, das passiert in guten wie in schlechten Zeiten, das Risiko ist in schlechten Zeiten ein bisschen höher. Aber wenn was funktioniert, warst du in der Regel so früh drin, dass es so oder so gut wird. Und auch jetzt wird ja weiter, niemand hört auf, Angel Investments zu machen. Gerade es sei denn, es sind einfach dumme Ideen. So, dumme Ideen kann man in guten Zeiten kann man auch dumme Ideen durchbringen. Und die werden auch mit 10 Millionen Pre-Seed Capital gefundet eventuell. Aber prinzipiell muss man sich als Angel gar nicht so viel Sorgen machen.
Naja, du kannst ja schon rausgedrückt werden.
Also ich glaube, dumm ist, wenn du auf der letzten Dinnerparty damit angegeben hast, dass du für 38 Millionen noch ein kleiner Convertible Secondary geschossen hast. Ja, das ist jetzt keine gute Story. Dann wirst du ein bisschen begrüßt wie der Bitcoin-Investor beim Weihnachtsdinner. Das ist kompliziert, aber ich glaube, wenn du Seed-Stage investiert, hast du manche Sachen zu teuer gekauft, findest mal raus, die Company war vielleicht nicht 10 Millionen, sondern nur 3 Millionen wert. Aber viel wichtig, also am Ende entscheidet eher, ob die Firma überlebt oder nicht, über das Schicksal. Und das hängt ein bisschen weniger daran, glaube ich.
Und würdest du gerne in den kommenden Jahren mehr oder weniger Angel Investments machen? Also könntest du ja alternativ auch sagen, du machst irgendwie mehr LP Investments, also investierst irgendwie in Fonds oder so, in VC-Fonds, oder sagst einfach, ich kann an den Aktienmärkten irgendwie guten Return machen. Also wie schaust du so in die Zukunft? Willst du weiterhin im gleichen Takt weiter operieren?
Ja, gute Frage. Habe ich verschiedene Gefühle im Bauch zu. Also einerseits denke ich mir, Public Markets ist suffizient, einfach zeitsparsam und macht Spaß. Das beste Risk-Return tatsächlich vielleicht Public Markets ist, wenn man schafft, ein paar Nieten rauszusortieren. Also ich glaube nicht, dass ich ein großartiger Stockpicker bin, im Sinne von ich treffe safe 5 von 10 Gewinnern. Würde ich den S&P oder Nasdaq long gehen und einfach 10 Companies, die ich für richtig scheiße halte, short gehen, glaube ich, hätte ich eine gute Chance, den Markt out zu performen. Eventuell, zu früh zu sagen. Andererseits, LP ist, glaube ich, eher so wie eine Rentenversicherung für mich. So, da macht man relativ wenig, hat minimale Verpflichtung vielleicht, wenn man in so einem Angel-Feeder drin ist. Kriegt man eine gute Rendite in der Regel, wenn man in gute Fonds investiert. Gibt ein gewisses Maß an Sicherheit, ist also aber wieder spannend noch. Ja, habe ich relativ neutrale Gefühle zu. Und Angel-Investment ist halt manchmal viel Arbeit. So gerade bei der Kuratierung der Investments oder beim Selektionsprozess. Due Diligence wäre jetzt übertrieben, aber beim Auswahlprozess ist es viel Arbeit. Und dann mit den Firmen zu arbeiten ist dann aber tatsächlich, oder mit den Gründern, Gründerinnen zu arbeiten, ist tatsächlich auch sehr spannend. und was, wo man auch viel, also wo man selber viel lernt weiterhin, wo man Wissen weitergeben kann, das ist schon rewarding und spannend. Ich glaube, ich werde es weiter so, ich werde es diversifizieren, also ich werde alles drei wahrscheinlich machen, um irgendwie so eine Altersvorsorge zu haben, die ich nicht sehe, wo immer irgendwie irgendwoher eine halbe Million im Jahr rauskommt. Ich werde weiter in Public Stocks investieren, um zu schauen, ob ich den Markt irgendwie schlagen kann, wenn ich 80 bin. ich hoffe, dass ich auch noch länger mit Startups arbeite, um denen entweder zu helfen oder einfach schlaue Leute kennenzulernen.
Um einfach sehr jung zu bleiben.
Sehr cooles Meeting. War das diese Woche oder letzte Woche? Hatte ich ein sehr cooles, inspirierendes Meeting mit einem Startup, wo ich, ja, kann ich so viel sagen. Aber,
Wer war's?
Darf ich nicht sagen, ist zu geil.
Zu geil. Bist du schon drin oder bist du noch nicht drin?
Ich bin schon drin. Aber es ist ein Startup, wo ich, hätte ich jetzt Excess Liquidity, wäre das was, wo ich einfach mal sagen, so, hier ist ein Convertible, musst du nicht einlösen, aber so, wenn du noch 3 Monate länger nicht raisen willst, dann nimm 1 Million und dann kannst du noch ein bisschen arbeiten.
Also es war so, ich fasse zusammen, es war so gut, dass du kein Intro zu mir gemacht hast.
Ja, weil deine 52 Euro nehmen wir auch noch dann.
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung.
Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen.
Keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch.
Philipp und Philipp haften nicht für eure Verluste.
Philipp und Philipp und Philipp können die
Risikodisposition der HörerInnen nicht einschätzen.
Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür auch die Verantwortung.
Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/Disclaimer nachlesen.
Dann hast du hier geschrieben, dass irgendjemand auf Instagram dich nach Heimsecurity gefragt hat. Oder wo, über welchen Kanal ist das gekommen?
Genau, es war über Instagram. Bei Alles auf Aktien in der Samstagsfolge war ein kleines Wunderkind, ein 16-Jähriger, der in Aktien investiert und schon unheimlich schlau und erfahren klingt. Also ganz ohne Häme tatsächlich. Richard Shelley heißt er. Ein Eidsgenosse aus der Schweiz und hat unter anderem als, ich glaube, einer seiner besseren Tipps Alo vorgestellt und dann haben natürlich, wie zu erwarten, Hörer gefragt, also ich glaube ein oder zwei, unabhängig voneinander, ob wir uns das mal anschauen könnten. Weißt du, was Alo macht?
Ja, Security-Kameras.
Hattest du meine?
Nee, aber ich habe mich mit dem Markt mal ein bisschen beschäftigt. Und sag mal, warst du schon auf der Webseite?
Tust nee, nicht. Aber ich hatte mal eine Alu-Cam.
Und? Wie war die?
Ich weiß, ich hatte die nur im Schlafzimmer natürlich. Wie die meisten Leute, glaube ich. Aber nein, Spaß. Also Alu sind Security-Cams, die ja sowas wie Amazon Nest letztlich.
Ja, aber Moment, erste Frage. Warst du auf der Webseite schon?
Ich war auf der Webseite auch, ja. Ich musste, also auf der Investor Relations Webseite war
Achso, nee, aber du warst noch nicht auf der deutschen Webseite. Also geh deine bitte jetzt nicht drauf. Nicht drauf gehen.
Stopp. Ich mach Spiel mit.
Komm. Okay, also da steht Heimsicherheit rund um die Uhr von Experten empfohlen. Jetzt rate mal, wen würdest du da so als Influencer hinstellen, wenn es um Experten geht, der sich mit Sicherheit, Kriminalität Jesus. Und so. Jesus. Ja, du hast 3 Versuche. Also erste,
okay, Jesus?
Nee, ist kein Gangster-Rapper.
Heimsicherheit.
Sicherheit. Experte.
Harry von Harry und Tor hier von den Bochumer Straßenkopf.
Nee? Ja, der auch heißt.
So, der sagt, was ist das? An Fenstergriff hier nochmal extra Schloss rein und Riegel vor, so die Terrassentür. Wenn du könntest so vor. Nee?
Was ist das? Sind das so Heimwerker, die irgendwie irgendwas bauen oder was?
Nee, das sind so hier Scripted Reality Cops.
Ah ja, nicht schlecht. Nah dran. Weiter, letzter Versuch.
Okay, also es ist Privatfernsehen, habe ich rausgehört.
Vielleicht ist es auch öffentlich-rechtlich.
Hier der mit dem Zwirbelbart von Baris Ferraris.
Ja, auch nicht schlecht. Nee, es ist, weißt du, wer Klaus J. Brennt ist? Brennt? Ja.
Sekunde, das muss ich jetzt googeln. Darf ich jetzt schon wieder googeln?
Ja, du kannst auch auf die Webseite jetzt gehen.
Klaus J. Brennt. Das ist das Ass. Also in den 80ern, in den 90ern, wann waren das? Aber kurz nach der Wende. Max Ballauf von, hier nicht Kommissar Rex, sondern hieß der nicht AS, A-S? Ich glaube, der hieß, Sekunde.
Wie hieß denn? Bist du jetzt auf der Behrend. Webseite?
Nee, ich bin bei Wikipedia.
Achso, nee, geh mal auf alo.de oder .com und dann /de.
Also es hieß a.s. Gefahr ist sein Geschäft, wie ich gesagt habe. Okay, jetzt gehe ich auf alo.de. Schön, wie wollt ihr jedes Business-Thema in Smalltalk verwandeln?
Großartig. Nur für alles für Olaf.
Also, ich klicke jetzt hier auf Alo. Ah, das Problem ist, mein Browser ist auf ENUS gestellt, deswegen kann ich die deutsche Webseite nicht besuchen. Aber ich versuche es trotzdem. Sekunde, wie kann ich das umstellen?
Nutze unseren Sponsor NordVPN.
Ach, da doch, hier unten kann ich. Germany. 50%. Ja, so sehen die Gross-Margins nämlich auch aus. Stimmt, oh Alter, der hier Klaus J. Bern sieht aber auch aus wie so eine Krokodil-Lederhandtasche im Gesicht.
Also, jetzt habt ihr es erkannt, es ist unser Tatort-Kommissar.
Achso, Tatort macht der auch. Aber Ass kanntest du nicht?
Nee.
Gefahr ist sein Geschäft? Auf Sat.1 früher? Ja, da durftest du noch nicht Fernsehen gucken, ne?
Nee.
Ihr habt immer nur Arte geguckt bei euch zu Hause.
Maximal. Arte und MTV, mehr gab's da nicht. Aber ja, also in kurz, Alo ist eine Firma, war von Netgear, haben dann Spin-off gemacht, ehemaliger Netgear-Manager ist Geschäftsführer jetzt. Eigentlich sourcen die Kameras aus China, Foxconn.
Ach genau, Netgear war das früher.
Und haben noch ein Abo-Modell drauf.
Weißt du, was der größte Vorteil ist, wenn du ein Alo kaufst? Kriegst einen Aufkleber, wo drauf steht, das Objekt ist videoüberwacht. klebt man draußen an die Tür und hofft, dass alle Angst haben.
Und wieso hilft dir das in deinem Schlafzimmer?
Darauf möchte ich nicht mehr eingehen. Aber dadurch kauft man das Cloud-Speicherpaket. Also es ist ein gemixtes SaaS- und Hardware-Modell nämlich. Also mit der Hardware lässt sich kein Geld verdienen. Aber man kann dann sagen, wenn du deine Sexvideos länger behalten möchtest und unsere Cloud ist definitiv der sicherste Ort dafür, dann kannst du Geld bezahlen und dafür speichern wir deine Videos unheimlich lange. Es gibt dieses Alo Secure oder wie heißt das, Alo Safe oder so Paket. Also da kriegst du halt höhere Auflösung, mehr Speicher, Push-Notifications, wenn jemand einbricht und so. Wie auch immer, also die versuchen so ein SaaS-Modell darauf zu bauen. Vorteil ist, diese Alu-Kameras kannst du wirklich einfach irgendwo irgendwie auf den Schrank stellen oder in Flur, ins Treppenhaus, aufs Garagendach. Die sind magnetisch, das heißt, du kannst sie auch an alles, was metallisch ist, einfach so rankleben quasi. Also komplett wireless. Nachteil wiederum ist, dass sie natürlich batteriebetrieben sind deswegen. Das heißt, obwohl inzwischen gibt es hier, ich sehe gerade so eine Solarfläche. Das haben sie gefixt.
Nachteil ist, dass du sie als Einbrecher einfach direkt wegmachen kannst.
Ja, das kannst du mit jeder Kamera. Also das Problem ist normalerweise, dass du diese scheiß Batterien ständig wechseln musst. Und das heißt, ich glaube, das ist der Haupttreiber von Churn, also so eine Abwanderung von Kunden, oder dass sie nicht mehr weiterbezahlen, ist, dass man die Batterien nicht mehr wechselt. Dann merkt man, die Kamera läuft nicht mehr. Überlegt man Abo kündigen oder Batterien kaufen und sagt Abo kündigen. Wie auch immer. So. Aber so, der Richard, das Wunderkind, fand das spannend und setzt quasi auf die Transition in dieses Cloud-Modell. Hat gesagt, dass dieses Abo-Modell sich verdoppelt. Da weiß ich jetzt nicht, wie er es gemeint hat. Der Cloud-Revenue wächst tatsächlich nur 31%. Das ist nicht dreistellig. Das ERA wächst, also das Annual Recurring Revenue wächst immerhin um 56%. Das ist auch nicht dreistellig mehr. Was noch relativ schnell wächst, ist die Anzahl der Abos. Die wachsen um 91%. Also seine Verlautbarungen würden stimmen, wenn er die irgendwie Ende letzten Jahres gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er sich da in der Zeile verschoben hat oder so, wie auch immer. Also inzwischen sieht es nicht mehr ganz so geil aus. Die Paid Accounts wachsen noch mit 91%. Aber der Umsatz des Service Revenues wächst eigentlich nur mit 30%. Das heißt, wenn es diese Transition gibt, dann geht die unheimlich langsam vonstatten. Und also ich habe natürlich Alo sogar in unser Sheet eingepflegt, weil wenn, dann wollte ich das auch ordentlich machen, wenn ich das eventuell eine andere Meinung schon zu entwickle. Also richtig ist es natürlich, dass so ein Softwaremodell das Spannendere wäre. Richtig ist auch, dass sie da eine deutlich bessere Marge haben, die sich zunehmend verbessert. Also die hat angefangen mal bei 37, geht jetzt hoch auf 66% und kann sicherlich Richtung 80% gehen, weil die Cloud-Kosten für die Speicherung, also für die Entwicklung und die Speicherung dieser relativ einfachen Softwarelösung sollten Richtung, also Non-Gap kommst du sicherlich sogar auf 85% Gross-Margin, wenn es groß genug wird. Aber es wächst halt sehr langsam. Es sind 23 Millionen im letzten Quartal, die sie damit machen. Das dauert schon noch ein bisschen, bis das relevant wird. Und das eigentliche Produktbusiness, Das macht halt, Entschuldigung, sind 35 Millionen, 23 Millionen ist die Gross Margin, also zwei Drittel davon. Das Produktbusiness macht halt 93 Millionen Umsatz, hat aber viel weniger Marge, da bleiben nur 14% Marge übrig. Also das ist fast ein Loss Leader. Wenn man die Operating Expenses mit draufrechnen würde, ist die Hardware, die sie verkaufen, ist eigentlich ein sogenanntes Loss Leader Produkt. Das heißt, sie verlieren Geld, so wie bei Alexa, bei Amazon Alexa, bei der Kamera und hoffen dann mit dem Subscription Business, was aber nicht viele Kunden abschließen, Geld zu machen. Von daher ist es so, dass das Gesamtumsatzwachstum ist bei 15%, also es wächst relativ langsam, hat noch eine negative operative Marge von 11%, die verbessert sich gerade auch nicht deutlich. Sie werden Richtung Q4, wo Weihnachten verkaufen sie immer viel von dem Kram, da werden sie wahrscheinlich Cashflow positiv, meinte er zumindest. Im Moment sind sie noch 35 Millionen negativ im Jahr. Das dreht sich ins Q4, aber in der Regel immer ins Positive. Also da könnte er recht behalten, dass es ins Positive geht auf Jahressicht. Was ich aber problematisch finde, ist, dass sie die Inventories aufladen. Also die größte Schwäche von GAAP, also GAAP ist ein sehr strenger Rechnungslegungsstandard, aber es gibt zwei Schwächen. Das eine ist, sie accounten für Share-Based Compensation, aber nicht 100% periodengetreu. Das wird heute in Defner und Chepitz ganz leicht erklärt, aber ist auch eigentlich ein bisschen too nerdy. Und die eigentliche große Schwäche von GAAP ist, dass wenn ich einfach viele Sachen produziere oder einkaufe und die mir ins Lager schmeiße, dann habe ich rechnerisch keinen Verlust gemacht. Dann verliere ich zwar unheimlich viel Zahlungsmittel, also ich kaufe Dinge oder produziere Sachen, verliere Geld und in der Cashflow-Rechnung würde es erscheinen, dass ich Zahlungsmittel verliere. Aber nach GAAP, also in der Erfolgsrechnung oder Ertragsrechnung, ist das nicht berücksichtigt, sondern ich leiste einfach Arbeit und kaufe Rohhilfs- und Betriebsstoffe, formuliere das zusammen zu einem Produkt und habe damit erstmal keinen Verlust gemacht. Deswegen sieht mein Quartal super aus, aber tatsächlich ist das Inventar um 23 Millionen gestiegen. Und es sind inzwischen 57% des Umsatzes im Vergleich zu 36% des Umsatzes im Vorjahr. Das heißt, es liegt deutlich mehr unverkaufte Ware im Lager. Und wenn das im Q4 jetzt nicht weggeht, dann müssen die das irgendwann eben mit zu noch schlechteren Rohmargen verkaufen. Und deswegen sind die Inventories so wichtig und deswegen hat die GAAP-Berichterstattung immer nicht nur dieses Income Statement, wo Revenue und Net Income und sowas drinsteht, sondern auch das Cashflow Statement und die Assets, also die Bilanz, wo die Inventories drinstehen. Das muss man leider schon mit betrachten. Und mein Gefühl ist, dass sie ein Problem haben, die Ware gerade loszuwerden, zu viel produziert haben. Das heißt, die Grossmargen, zumindest im Hardware-Geschäft, wird weiter fallen, wenn sie schaffen, dass die Leute, die das dann kaufen, und das wäre vielleicht gar nicht so schlimm, da Grossmargen aufzugeben, sofern die Leute dann weiterhin die Abos abschließen. Und da wachsen die Paid Accounts ganz gut. Also sie haben 1,7 Millionen Paid Accounts. Das ist ungefähr ein Fünftel bis mehr, ein Viertel ihrer registrierten Accounts bezahlen auch für die Leistung, aber das Revenue wächst eben nur mit 30%. Das heißt, die Leute, die bezahlen, zahlen im Schnitt deutlich, also ARR pro Account war vor zwei Jahren noch $107, inzwischen sind es nur noch $75, also der Wert des Warenkorbs sinkt. Jetzt könnte man sagen, Leute kaufen sich nach und nach mehr Kameras und dadurch steigen sie auch in höhere Pakete auf und zahlen mehr. Wenn das so wäre, dann sollten sie aber die Revenue Expansion Rate publizieren. Dann könnte man das nämlich sehr gut sehen. Das machen sie aber nicht, deswegen glaube ich, die Revenue Expansion Rate ist nicht existent oder sieht scheiße aus. Das heißt, ich glaube daran, dass der ARR pro Account weiter runtergeht erstmal. Und deswegen, also was man sagen muss, ist, die sind sehr günstig. Das ist eine Turnaround-Story. Ich denke auch, dass, also Cashflow positiv werden sie sicherlich werden. Das ist jetzt, glaube ich, nichts, wo man Geld verliert. Wird man den Markt damit deutlich outperformen? Da müsste schon viel, viel gut laufen. Und ich meine, letztlich, ich bin vom Produkt nicht überzeugt. Das ist ein nettes Spielzeug für das erste Jahr. Das kriegst du Weihnachten geschenkt, dann nutzt du es ein Jahr. Und wenn du das zweite Mal Batterien wechseln musst, hast keinen Bock mehr. Und dann zahlst du auch nicht mehr für das Abo.
Also was ich bei denen bemerkenswert finde, ist, das sind 400 Mitarbeiter laut LinkedIn.
Ja, und die sich seit zwei Jahren übrigens nicht verändert haben. Also die Mitarbeiterzahl ist seit vier Jahren eigentlich konstant. Das heißt, die wissen eigentlich auch, dass sie nicht wachsen, sondern es ist eher Turnaround-Case. Ja,
aber die sind 900 Millionen wert. Und jetzt im Vergleich, in About You hat 1000 Leute mehr.
450 Millionen sind die wert.
Ach, 450 nur? Okay, ich hatte dann halt die falschen Zahlen.
Das kann sein. Also es müsste eigentlich zwischen 400 und 450 wert sein. Und das ist dann gemessen am Umsatz. Also ich nehme jetzt mal nur den Service.
Nee, sogar weniger. 330
und Millionen der Service-Umsatz ist gerade auf einer, achso, können wir gucken auf das ARR letztlich, ist eine 125 Millionen Runrate, also ARR. Da kann man sagen, das ist jetzt nur viermal Software-Umsatz. Das ist schon relativ günstig. Beim Hardware-Business verlieren sie eher Geld.
Aber
sie wächst. Und achso, und das es ist auch sehr, ich weiß nicht, ob zyklisch oder schlechtes Management einfach. Also der Umsatz schwankt extrem. Also man weiß nie, wann man wirklich in der Wachstumsphase ist oder ob es auch nächstes Jahr wieder einbricht.
Ja, weißt du, wann das ist? Jetzt ist die Jahreszeit für die. Wenn es dunkel wird, dann verkaufen die Kameras.
Ja, es ist ein bisschen dunkel und ein bisschen Weihnachten, glaube ich, was da Q4 immer treibt. Aber sagen wir mal, das Q4 2019 war 110 Millionen, gesamt 122 Millionen, Entschuldigung. Das 2020 war dann nur noch 115 Millionen, also ist runtergegangen um 6%. Dann 2021 war 143 Millionen, ist wieder hochgegangen um 24%. Und jetzt werden wir wahrscheinlich höher liegen, aber so ein richtiger Trend ist da auch nicht absehbar. Also das Service Revenue steigt schon immer. Und was man sagen muss, ist die Magic Number. Also wenn man alle Marketingkosten, selbst inklusive der Hardware, zusammensetzt, dann ist die Magic Number immerhin um 0,5. Das ist nicht perfekt, aber gar nicht so schlecht. Wenn man jetzt sagt, ein Teil der Marketingkosten geht in die Hardware, dann haben sie eigentlich eine gute Magic Number. Rule of 40 sieht nicht gut aus. Revenue Expansion reporten sie nicht. Deferred Revenue bauen sie eher ab. Das liegt daran, dass sie, glaube ich, jetzt monatlich chargen und nicht mehr ein Jahr im Voraus. Denn das sagen, verschobene Revenue geht dann runter. Das ist nicht verwunderlich, sofern ich das richtig interpretiere. Aber
es ist ein unheimlich undankbares Produkt. Es ist so ähnlich wie Podcast-Aufnehmen-Software. Wenn einmal was nicht funktioniert auf dem Server oder irgendwas, dann ist der Kunde unzufrieden. Und das siehst du auch, wenn du mal einfach auf Amazon guckst. Also geh mal auf Amazon, such mal nach denen, dann gehst du auf das erste Produkt, was irgendwie beworben, gesponsert sogar wird, und schau dir die Bewertung an nach Neueste zuerst. Das sind ein Stern, läuft instabil, Server schlecht erreichbar, teures Abo, leider kein Fortschritt, dann kommt was Gutes so, dann wieder, nie wieder, Außenbereich nicht geeignet, Elektroschrott und so weiter. Ist natürlich, Bewertungen schreiben die Leute auch nur, wenn sie böse sind. Hallo Olaf, aber es ist schon so, dass das, also es scheint nicht das absolut super Produkt zu sein.
Ja.
Oder sie haben keine Amazon-Agentur, die guten Bewertungen schreibt. Das kann natürlich auch sein.
Also ich will auch mal sagen, der Richard Schilly, also für sein Alter unheimlich belesen und gebildet, glaube ich schon. Ich finde, der hat eine Mega-Disziplin für jemanden, der die Börse erst eine beschränkte Zeit verfolgen kann. Also dass er zu teure Aktien ganz bewusst nicht kauft. Hat ein gutes Verständnis dafür, dass Cashflow wichtiger ist als irgendwelche adjustierten EBITDAs. Ich glaube, der hat schon noch viel vor sich. Und er kann auch mit Alu recht haben, das kann auch funktionieren. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, was schlau ist, dass er sich eben eine Aktie sucht, die so nicht im Spotlight ist, weil tatsächlich dass jetzt du, ich oder so einen besseren Take auf Apple oder Meta entwickeln, ist relativ unwahrscheinlich, dass wir da viel schlauer als der Markt sind. Das passiert manchmal durch Zufall vielleicht oder so, aber das ist unwahrscheinlich. Aber wenn überhaupt, kriegt man wahrscheinlich irgendwo eine extra Rendite noch aus so einer relativ kleinen Aktie, die eben nur 400-500 Millionen wert ist, raus. Und von daher macht er es eigentlich schon ganz schlau. Aber es soll überhaupt nicht discouraging sein. Das ist ja auch nur eine Meinung. Und ich würde mich genauso freuen, wenn wir da falsch liegen in 3-4 Jahren. Muss man schauen. Und es geht ja eh nur darum zu schauen, was sind die Informationen, auf die man schauen sollte. Die er hervorgebracht hat, sind überwiegend relevant, glaube ich. Ja. Und er hat auch gesagt, CrowdStrike ist die beste Software-Aktie. Und da muss ich wiederum sagen, das hat er natürlich vollkommen richtig erkannt. Auch außer dass er auch da gesagt hat, dass die gerade erst Cashflow-positiv werden und die haben eine brutal gute Cash-Conversion eigentlich, aber das kann man in der Eile bei so einem Podcast doch mal verstolpern. Das war, glaube ich, nicht mangelnde Sachkenntnis, sondern eher Aufgeregtheit oder so.
Hat er denn im Gegensatz zu dir wenigstens Millionen und Milliarden immer richtig gesagt?
Ja. Hat er schon. Der ist sehr eloquent. Hast du es angehört?
Nee, noch nicht.
Hörst du mal an, das ist schon beeindruckend. Also ich will es ja gar nicht kaputt machen. Das ist sehr spannend. Also es ist auch nur Neid, der aus mir spricht natürlich.
Ja, warst du mit 16 schon so fit?
Nee, definitiv nicht.
Bist du jetzt mittlerweile so fit?
Ich glaube, wir haben eine andere Art, uns Dingen zu nähern. Also er hat sich ein sehr gutes Netzwerk und auch von Mentoren aufgebaut. Das ist jetzt nicht so meine typische Herangehensweise, aber ich glaube, es ist eine sehr schlaue Herangehensweise. Und damit kann er definitiv viele Jahre einholen. Und es spricht viel Weisheit und Erfahrung aus ihm. Ich weiß nicht, ob das ersetzen kann, die Erfahrung selber zu machen. Aber da gab es schon viel Disziplin, die man in dem Alter, also entweder ist er ein krasser Langweiler oder hört echt gut zu.
Also CrowdStrike schauen wir uns gleich noch live an.
Ach genau, die kommen heute live raus.
In der Zwischenzeit, wie sieht's bei Fastly aus?
Ach genau, Fastly hat sich ein enttäuschter Hörer gewünscht, dass wir haben die mal im Sheet gehabt und dann haben wir sie, glaube ich, 2 Quartale vernachlässigt. Deswegen habe ich sie natürlich sofort eiligst nachgetragen. Die sind im gleichen Markt wie Cloudflare teilweise zumindest. Qualitativ nicht vergleichbar, habe ich immer gesagt. Sieht von den Zahlen deutlich schlechter aus. Ist natürlich auch günstiger bewertet. Aber ich habe immer lieber noch ein teures Cloudflare als ein billiges Fastly. Die Zahlen zuletzt haben jetzt gezeigt, dass das Wachstum ist so in den letzten 6 Quartalen auf 20% runtergegangen. Geht jetzt aber wieder hoch auf 25%. Also beim Wachstum gibt es eine leicht positive Tendenz. Deswegen fällt die Aktie, glaube ich, auch nicht weiter. Die Rohmarge ist im Vergleich zum Vorjahr schlecht, im Vergleich zum Vorquartal. Aber gibt es kurzfristig schon wieder eine bessere Tendenz? Also irgendwas ist da passiert, dass es schon besser wird. Die operativen Kosten haben sie im Griff. Die steigen nur noch um 18% und damit weniger als der Umsatz. Also die haben Kostenkontrolle schon eingefahren. Also müssen entweder radikalen Hiring-Stop gemacht haben oder sogar gefeuert. Trotzdem ist die operative Marge aber noch minus 61%. Und das funktioniert. Und selbst der Cashflow ist dann minus 25 auf Jahres, Free Cashflow minus 41 kumuliert ist das, glaube ich, auf Jahresbasis. Also sie verlieren schon noch Geld nach Gap, brutal minus 61%. Und da reichen die 25% Wachstum einfach nicht, dass die auf irgendeinen grünen Pfad bei der Rule of 40 kommen. Also sie kommen so auf einstellige Zahlen bei der Rule of 40, irgendwie 7% sind sie jetzt. Das ist aber nicht gut genug. Also entweder wird man da brutal verwässert, wenn man da weiter drin bleibt, weil sie irgendwann wieder neues Cash aufnehmen müssen. Ja, ich glaube, sie gewinnen Kunden hinzu, aber auch immer langsamer. Die Magic Number ist besser geworden, aber 0,5 ist auch nicht richtig gut. Eher so an der Grenze zum Schlechten. Net Revenue Retention hat sich ein bisschen verbessert. DBNER hat sich ein bisschen verbessert. Also ganz kurzfristig gibt es einen positiven Aufschwung. Wenn der sich fortsetzt, dann könnten die auch nochmal so eine Multiple Expansion haben, also sich von der Bewertung verbessern. Aber bisher waren sie echt wirklich auf einem sehr, sehr schlechten Pfad. Ich bin gespannt. Also das könnte ein Turnaround sein, aber es ist auch, ich mag es nicht, auf Turnaround zu spekulieren. Von daher bleibe ich weiterhin skeptisch bei Fastly. Also ich wundere ein bisschen, dass jemand, der hier zugehört hat, das noch hat. Jetzt gerade kann man wahrscheinlich sagen, das nächste Quartal abzuwarten, das Q4, also das dauert jetzt natürlich wieder 3 Monate, aber im Moment zeichnet sich ganz leicht so eine Trendwende ab. Da könnte man mal überlegen, also die Wachstumsrate verbessert sich, die Marge verbessert sich auf einem sehr niedrigen Niveau, aber sie verbessert sich ganz leicht. Nichts davon ist rosig, aber sozusagen das Dunkelrot wird ein bisschen scharlachroter, heller. Aber geil ist noch lange nicht. Aber ich meine, selbst eine marginale Verbesserung führt normalerweise zu einer sehr hohen Verbesserung des Multiples führen. Von daher, wenn die jetzt von 25 auf 28% Wachstum kommen im nächsten Quartal und ihre Kosten weiter im Griff behalten, dann kann das auch mal zweistellig hochgehen mit den Earnings. Aber ich will keinen unberechtigten Optimismus hier pflanzen.
Also Pip, wir haben ja Anfang, Ende des Jahres immer unsere Predictions-Aufnahme und ich habe gerade mir die Predictions 2022 angeschaut und ich glaube, wir müssen viel trinken, wenn wir die Folge aufnehmen und darüber reden, vor allem bei unseren 2X-Kandidaten. Bei dir auf Nummer 5, CrowdStrike. Für mich ein Zungenbrecher, ich krieg's gar nicht über den Mund, ich will immer Cloud sagen, aber gut, Shopify, Spotify, Hauptsache irgendwas mit Internet, die waren eigentlich relativ stabil, die letzten.
Ja, dass die jetzt in dem jetzigen Umfeld keinen 2X machen, ist ja auch klar, aber
Erklär uns.
Ich habe den Fehler gemacht und jetzt schon kurz mal geblinzelt und gesehen, dass sie die Aktie, glaube ich, 16% runter ist. After Earnings.
Sekunde. Lass mich die Stimmung noch mehr versauen. Ist genau, ist minus 20% jetzt. 19,2.
Das halte ich für übertrieben. Vielleicht war der Ausblick auch noch schlecht, aber also wir haben jetzt noch nicht die Earnings-Konferenz, die, wie heißt das?
Earnings-Call vielleicht?
Genau, den Earnings-Call haben wir jetzt noch nicht gehört, sondern wir sehen jetzt nur die Pressemitteilung erstmal. Wir haben jetzt auch irgendwie kein 10Q-Filing oder so durchgeblättert. Aber was man sieht, ist, dass das Umsatzwachstum hat sich nicht überraschend natürlich verlangsamt, vielleicht ein bisschen mehr, als man gedacht hat. Also es waren im Vorquartal 61 und 58,5%, jetzt sind es nur noch 53. Das ist vielleicht ein bisschen schneller gefallen, als man gedacht hatte. Ist schon noch ein gutes Wachstum gegenüber dem Vorjahr und dem Vorquartal. Aber ja, auch eine deutliche Verlangsamung. Die Gross Margin ist fast gleich geblieben, leicht negativ. War im Vorjahr 73,2%, ist jetzt 72,8%. Da muss eigentlich CrowdStrike auch noch besser werden. Da wäre schön, wenn man da mehr Richtung 80% kommt. Das schaffen sie nur auf Non-Gap-Basis, aber inklusive Share-Based Compensation bleiben sie da bei 73 hängen. Das fand man sicherlich nicht gut, dass da keinen Fortschritt gibt. Gut finde ich, dass die Kosten langsamer wachsen als der Umsatz, nämlich mit 50% nur. Umsatz wächst mit 53, Kosten mit 50. Das heißt, die Marge verbessert sich minimal von minus 10,6 auf minus 9,7% operative Marge nach Gap. Das klingt alles nicht so toll. Aber man muss halt immer sagen, CrowdStrike hat eine 42% Operating Cashflow Cash Conversion oder Marge. Das heißt, von ihrem Umsatz bleiben 42% als Cash hängen. Oder im Durchschnitt des Jahres sind es über 40% immer noch. Also ja, sie verwässern noch sehr stark durch Share-Based Compensation. Da wird man ungefähr um 2,4% verwässert dieses Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Aber es ist eine Company, die unheimlich viel Cash generiert. Selbst also Free Cashflow nach CapEx und allem möglichen immer noch 30%. Free Cashflow Marge. Ich finde es eigentlich sind sehr, sehr gute Werte. Ich finde die 20% jetzt gerade ein bisschen übertrieben. Jetzt muss man mal gucken, wie teuer die waren. Wahrscheinlich waren sie auch alle einfach ein bisschen zu teuer bewertet. Und die Erwartung war natürlich unheimlich hoch bei CrowdStrike. Das ist gar keine Frage. CrowdStrike macht Security, falls jemand das nicht weiß. 18 Mal Umsatz haben sie gekostet vorher. Das ist bei dem jetzt nicht mehr riesigen Wachstum. Also ich meine, 58% war natürlich viel. Aber ja, natürlich sind die teuer. Also ich glaube, es wird Richtung minus 10% gehen. Minus 20 ist eine Übertreibung. Da würde ich jetzt fast, bei minus 20 würde ich fast zuschlagen. Ich glaube, hier wird ein bisschen übertrieben. Das Umsatzwachstum ist natürlich nicht schön, dass das runtergeht. Die Revenue Expansion kenne ich noch nicht, die haben sie in der Pressemitteilung nicht drin, die kommt, glaube ich, erst in der Präsentation später. Ich finde die Fähigkeit, Cash zu generieren bei CrowdStrike enorm. Ja, sie geben noch viel Optionen raus, müssen irgendwann auch mal an den Kosten arbeiten. Im Moment haben sie Kosten aber gut im Griff, weil die langsamer wachsen als der Umsatz. Und eigentlich bleibe ich da weiter Fan. Also natürlich 20% ist jetzt eine Menge erstmal, aber ich glaube, das relativiert sich noch ein bisschen über Nacht. Da muss man gucken, wo wir morgen rauskommen. Ich finde die Zahlen jetzt nicht mega enttäuschend. Also das ist jetzt, ich hätte natürlich gehofft, dass es Richtung 55% geht und nicht gleich auf 53 runter beim Wachstum. Aber ja, die Sales-Zyklen verlangsamen sich bei Security weniger als in anderen Softwarebereichen, aber es ist eben nicht ganz einfach, gerade Software zu verkaufen und größere Budgets. Muss man jetzt schauen, wie stark sie unter 50% rutschen. Sie sind sicherlich teuer, aber sie sind auch, also der Unterschied ist halt, ihr Forward PE, also ihr KGV 2022 ist 77. Das ist unheimlich teuer, weil sie 33 Milliarden kosten. Aber ihr operativer Cashflow ist eben auch, Sekunde, Runrate wird ja wahrscheinlich bei einer Milliarde liegen und dann sind es Cashflow-Multiple ist dann eigentlich nur im 30-33 und das finde ich bei dem Wachstum und der Marge eigentlich nicht so schlimm. Also ich, ja, Also ich würde nicht im Leben drüber nachdenken, jetzt mich von der Aktie zu trennen. Grundsätzlich passt das noch. Das verlangsamte Wachstum ist nicht schön, aber das, wie gesagt, das war erwartbar. Ist ein bisschen mehr, als man dachte. Schön wäre, wenn sie die Cross-Margin besser im Griff hätten. Die ist jetzt wieder ein bisschen runter. Könnte ich mir vorstellen, dass sie daran arbeiten, die wieder hochzubekommen. Beziehungsweise sollte die auch durch den Share-Based-Compensation-Effekt von alleine wieder ein bisschen hochgehen. Das könnte sogar sein, dass, wenn man jetzt auf die Non-Gap-Zahlen schaut, aber da fehlt jetzt wieder die Präsentation. Sekunde, nee, ich guck mal, ob ich das aus der Pressemitteilung rausbekomme. Da müsste es ja eine Non-Gap-Reconciliation geben. Non-Gap-Cross-Margin, kriege ich die irgendwo her? Ja, ist auch Non-Gap von 76 auf 75 runtergegangen. Ja, ein bisschen geht es schon runter. Naja. Also habe ich noch. CrowdStrike habe ich noch.
Also ich höre raus, Zahlen.
21% meines Portfolios und ich behalte die. Sehr, sehr klar.
Immer noch 21% deines Portfolios.
Ja, weil alles andere noch schneller sinkt.
stimmt, heute noch 21% deines Portfolios. Morgen sieht es schon anders aus.
Morgen sind es nur noch 18 vielleicht, ja, oder 17. Ja.
Und also ich fasse zusammen, die Zahlen waren gar nicht so schlecht, aber der Outlook ist schlecht.
Ja, der Outlook war nicht großartig und das Wachstum ist, glaube ich, schneller zurückgegangen, als man sich erhofft hat. Bottomline war, glaube ich, ganz okay. Muss man die Präsentation jetzt abwarten und die in den Earnings Calls, ein bisschen schwer ist, so früh zu sagen. Ich finde es eine Überreaktion. Ich würde mich wundern, wenn die morgen noch 20% im Minus sind, wenn der Handel startet. Das ist jetzt ein bisschen Panik auch, glaube ich.
Und wie sieht es jetzt aus mit den anderen Tech-Aktien, die wir diese Woche noch so haben werden? Also Snowflake, Salesforce, Okta.
Snowflake ist natürlich sehr zyklisch. Also wenn jetzt weniger konsumiert wird, also ich rechne bei Snowflake mit einer Verschlechterung des Wachstums und der Net Revenue Expansion. Das sollte sich erstmal negativ auswirken. Haben natürlich das Potenzial, positiv zu überraschen, wenn es dann doch nicht so schlimm ist. Aber die Erwartung ist ein volumenbasiertes Modell. Natürlich wird das darunter leiden, dass Leute jetzt mehr auf die Kosten gucken und nicht mehr so viel Daten verarbeiten. Ich glaube, langfristig ist es auch eine gute Aktie. Wer will, kann das natürlich traden und da rausgehen und versuchen, da irgendwann später wieder günstiger reinzukommen. Aber ich käme jetzt nicht auf die Idee. Salesforce auch ein klein bisschen zyklisch, aber natürlich viel weniger volatil als ein Snowflake. Ich würde jetzt keine große Schwankung erwarten bei Salesforce. Okta, muss man gucken, hat sich sehr stark verlangsamt zuletzt und hat die Kosten nicht im Griff, muss man beobachten. Zscaler bin ich relativ optimistisch, ist Security, hat eine hohe Rule of 40 um die 90, wenn ich mich recht erinnere, wächst mit 60, 30% Free Cashflow Marge. Wenn sie da drin bleiben, sollte alles gut sein.
Ja, die wurden jetzt mit runtergerissen, sind gerade minus 5% After Hours.
Ja, wenn die jetzt auch von ich glaube 63 oder 61 auf unter 55 rutschen, dann haben sie natürlich das gleiche Problem. UiPath ist Schrott, wird weiter runtergehen, würde ich denken. Wobei, da kann es immer so einen Bounce geben, dass ausgerechnet die, das ist Bullshit, das nehme ich zurück. Die sollten am allermeisten unter langen Sales Cycles leiden, eigentlich, würde ich denken. Also UiPath, langfristig bin ich da sowieso bearish. Ich würde mich wundern, wenn die jetzt kurzfristig überraschen. Asana war vom Trend her auch zuletzt eher schlecht. Und dann bei Bloomberg gab es einen spannenden Artikel über Palantir. Das haben wir schon mal beschrieben, dass es da so ein Problem gibt, dass Palantir in Pipes, also die Co-Investments in Specs investiert, um Revenue zu... Also haben wir unterstellt, Alex Karp würde da zusammen mit seinem CFO eigentlich Revenue kaufen. Das heißt, er investiert in Startups, die über Specs an die Börse gehen und sagt, wir investieren in euer Pipe. Das heißt, wir stellen uns als Co-Investor zur Verfügung für euch. Wenn ihr, also vermeintlich, würde glauben, dass das so gelaufen ist, oder es erschiene mir die wahrscheinlichste Erklärung, dass sie sagen, wenn ihr dann gleichzeitig auch unsere Software nutzt. Und also es scheint so der Fall zu sein. Ne? Lilium ist eins ihrer Startups, die zeigen ganz stolz, dass sie Palantir einsetzen, obwohl sich eigentlich jeder fragen würde, wozu die es brauchen. Nicht jeder würde sich das fragen, aber ich würde mich das fragen, bevor ich hier eine falsche Tatsache überhaupt mache. Da hat Bloomberg jetzt ganz gut erklärt, warum das gefährlich wird. Also wir haben immer gesagt, das ist problematisch. Also ich glaube, das ist so ein bisschen dubios, weil man nutzt die hohe Bewertung, dass man ein hohes Umsatzmultiple hat. Da kann man sagen, ich investiere erstmal 40 Millionen hier. Wenn ich jedes Jahr 8 Millionen Umsatz zurückbekomme von denen, dann kriege ich meinen Umsatzgrad mit 20 Mal bewertet. Das sind 160 Millionen im Jahr. Ich steigere meine Unternehmensbewertung so, dass es total schlau ist, da 40 Millionen zu investieren. Und das hat meiner Meinung nach Palantir gemacht. Also sie haben da investiert, um sich Revenue zu kaufen, weil der Revenue so hoch bewertet war damals, dass das ein sehr spannendes Arbitrage-Spielchen war.
Also sie sind aber hauptsächlich in Specs oder in Startups und Specs.
Genau, in Specs. Sind so rund 20 Specs, glaube ich. Und jetzt hat sich natürlich der Markt gedreht. Das heißt, das Multiple auf diesen Umsatz ist gar nicht so hoch. Und was viel schlimmer ist, ist, diese Specs haben 80% an Wert verloren. Und das Problem ist ja, dass wenn man da investiert, dann tauscht man Barmittel gegen Finanzinvestments. Also es ist halt einfach eine Investition in eine andere Firma. Das heißt, es ist ertragsneutral. Ich gebe 40 Millionen aus und bekomme dafür 40 Millionen in Shares von Nilium. Und das bewirkt keinerlei Änderungen auf dem Balance Sheet schon, aber nicht im Ertrag. Und jetzt ist aber so, dass sie diese Specs alle im Schnitt mit 80% abschreiben müssen, wie der Gesamtmarkt auch bei Specs. Und dadurch das belastet das Net Income unheimlich, weil man diese Impairment, Value Impairment on Investments machen muss. Also müssen das abschreiben letztlich, weil das sind Public Companies, man kann nachvollziehen, wie viel Wert die verloren haben, das müssen sie abschreiben. Das heißt, das belastet ihr Net Income und ihre Earnings per Shares damit. Und gleichzeitig ist das Problem, dass inzwischen diese Specs natürlich auch in finanzielle Notlagen geraten. Das heißt, einige von denen haben nur noch begrenzte Zeit Geld, wollen eventuell sogar die Palantir-Verträge kündigen oder müssen. Aus Lilium ist Palantir interessanterweise komplett ausgestiegen schon, vermutlich mit einem Verlust. Und so kann es jetzt auch sein, dass diese Revenues, die man sich gekauft hat, auch gar nicht mehr kommen. Und das wiederum führt dann natürlich dazu, also was wäre das Problem, wenn du, sagen wir mal, du hast dir jetzt mal ganz stark abstrahiert und das ist auch ein bisschen ausgedacht, so war es sicherlich nicht, aber du hättest 20 mal 40 Millionen, also 800 Millionen, so viel war es nicht, es war weniger, aber sagen wir mal 20 mal 20 Millionen, das könnte vielleicht sogar so directionally correct sein. Du hast 20 mal 20 Millionen, also 400 Millionen investiert in die Startups, so das jetzt musst du jetzt abschreiben, das ist doof, aber ursprünglich hast du für diese 20 mal 20, 400 Millionen, hast du so 50 Millionen Revenue im Monat, im Jahr bekommen.
Aber wieso, also Revenue, weil die Firmen dann bei dir wieder Sachen
gebucht haben. Die mussten Foundry nutzen, also genau, also die Story, ja, das ist eine gute Nachfrage. Die Story, die Palantir verkaufen wollte, war natürlich, wir haben nicht nur Regierungskunden, sondern wir haben auch privatwirtschaftliche Kunden. Und die haben gesagt, hier unsere Anzahl von privatwirtschaftlichen Kunden, also Unternehmenskunden, wächst ganz stark. Davon waren aber allein 20 dieser Kunden, die uns präsentiert werden, weil ich kann dir sagen, wie viel es insgesamt sind, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie viel da eigentlich sozusagen dahin gefaked wurden. Palantir hat Non-Government Commercial Customers 228 inzwischen. Und das Wachstum im letzten Jahr waren ungefähr 100. Also von dem Wachstum waren ungefähr 20%, ein Fünftel waren allein diese Specs, höchst würde ich jetzt mal schätzen. Und genau, also die haben mir dabei geholfen. Und jetzt kann man noch das Revenue kriegt, das Commercial Revenue kriegt man nicht genau. Aber doch, ist das geschätzt? Nee, das ist im das Commercial Revenue ist in den letzten 12 Monaten von 174 auf nur 204 Millionen gestiegen. Also um 30 Millionen nur. Wenn man jetzt sagt, davon waren vielleicht 20 Millionen aus diesen Startups oder ein bisschen mehr, dann war vielleicht der ganze Revenue-Anstieg nur aus den Startups auch oder aus den Specs, Entschuldigung. Und das Problem ist jetzt, dass wenn die nicht zahlen können, also wenn die illiquide werden oder müssen Verträge auflösen, müssen Kosten sparen, werden sie vielleicht sogar bankrott oder werden gekauft und der Käufer sagt, was wollt ihr einfach, was ist denn dieses Palantir hier, was ihr einsetzt? Ja, wir haben eine eigene Data Science Abteilung, die Snowflake nutzt und das besser kann. Dann hat Palantir natürlich auf einmal ein Problem mit der Customer Churn, also Logo Churn, dass die Kunden verschwinden. Mit Revenue Expansion, also die NRR geht auf einmal runter. Reporten sie die NDR, Net Dollar Retention. Die könnte natürlich runtergehen, wenn mehr und mehr abspringen. Genau, also Churn steigt, Dollar Retention sinkt und die Revenue Wachstum im Commercial-Bereich würde natürlich sinken. Und dann haben sie sich richtig in Fuß geschossen, würde man im Englischen sagen. Weil klar, sie haben sich ihre Story gekauft damals mit den Investments. Aber das schießt dann jetzt richtig zurück, weil die Magic Number sinkt, die Churn steigt, die Revenue Expansion behindert wird oder sogar im schlimmsten Fall negativ werden könnte. Das glaube ich nicht, aber so das wäre jetzt, also sie wird auf jeden Fall sinken. Es wird, das spielt dann richtig hässlich in die andere Richtung, wenn man davon ausgeht, dass jetzt vielleicht die Hälfte der Specs auch keine große Zukunft vor sich hat. Da sieht man sehr gut, wie sowas, was man dann in Boomzeiten vielleicht als schlaues Financial Engineering ausgenutzt hat, auch ganz schnell gegen dich spielen kann.
Vielen Dank dafür zum Schluss.
Vielen Dank, interessiert mich null. Schön, dass wir jetzt Schluss machen können.
Genau, endlich Feierabend. Aber eine Frage habe ich noch. Vielleicht kannst du mir die jetzt schnell beantworten oder in der nächsten Folge. Was ist heute mit deinem ZipRecruiter passiert? Minus 9%?
Woher soll ich das denn wieder wissen?
Keine Ahnung, du bist investiert.
Ich gucke gar nicht immer so täglich drauf. Ich bin oft schon so ein Opa-Investor, der guckt nicht mehr täglich.
Das ist halt einfach schmerzhaft.
Die haben doch schon am 9. November reportet. Das haben wir auch schon verarbeitet, oder?
Und, ja, aber heute minus 9,2%. Today.
Ach, das ist bestimmt wieder irgendwie so eine allgemeine Panik hier. Wir hatten die Nasdaq heute geschlossen. Sekunde. US ist negativ. Ja, warum ist ZipRecruiter minus? Eine Sekunde, ich finde das jetzt noch raus.
Das und vieles mehr in der nächsten Folge.
Dürfen die Hörer uns mal erhellen? Ist vielleicht irgendein Research Report von irgendeiner Bank oder so? Keine Ahnung. Oder Arbeitsmarktdaten. Ich wüsste jetzt nicht, warum die jetzt 10% verlieren sollten gerade. Wir werden es erfahren.
Und ihr spätestens am Samstag in der nächsten Folge ohne Elon, hoffentlich.
Ohne Elon hoffentlich. Guck mal, ob ich Freitag Zeit habe. Oh, Freitag habe ich nicht viel Zeit. Müssen uns beeilen.
Sehr schön. Das werden die besten Folgen. Also, und Olaf, falls du immer noch zuhörst, wir denken an dich.
So viel Tension bekommst du nie wieder.
Peace.